hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder. Element of Crime in Gestalt von Jakob Ilja, Richard Papik und Sven Regener. Wir machen diesen Podcast weiter. Heute geht es um die 6. Folge und damit um die Platte Damals hinterm Mond, die 1991 erschienen ist. Wir reden also über die Jahre 90 und 91. Das ist die erste deutschsprachige Platte, die wir gemacht haben. Es lag also, das hat sich ja schon beim letzten Podcast ganz klar rausgestellt, als es um die Live-Platte Crime Pace ging, so eine Art Epochenbruch vor für die Elements. Und vielleicht soll man nochmal kurz rekapitulieren, wie es dazu kam.
Ja, das hatten wir beim letzten Podcast recht ausführlich drüber gesprochen, wie wir eine Live-Platte aufnehmen wollten, weil wir. Es gab unterschiedliche Versionen. Das eine war, dass es Vetus Idee war, aber ich denke, grundsätzlich war es der Wunsch, auszubrechen aus diesem immer gleichen Tonus von Komposition, Aufnahme, Veröffentlichung, Tournee, was wir 4-mal hintereinander gemacht haben mit den ersten 4 englischsprachigen Platten. Und dann kam das Brecht-Weil-Festival, war ein Impuls.
Ja, wir hatten ja vor allem auf der Ballade of Jimmy and Johnny auch schon das erste deutschsprachige eigene Lied, also wo ich selber so einen deutschen Text machte, der Mann vom Gericht. Und dann war das Kurt Weill Festival in Genf, wo wir uns dann entschieden haben, wenn wir Kurt Weill, Bert Brecht Songs spielen, dann auf Deutsch und nicht die englischsprachigen Versionen, die es ja auch gibt, oder Französisch oder was auch immer, weil das ja so Welthits sind. Und dann war ansonsten im 89 sowieso sehr viel los. Das mit dem Durchbrechen des Tonus habe ich nie ganz verstanden, weil der Witz war ja der, dass wir die Ballad of Jimmy and Johnny aufnahmen und dann auf Tournee gingen und dann nochmal auf Tournee gingen, um die Live-Platte aufzunehmen und dann nochmal auf Tournee gingen, um die so ein bisschen zu bewerben.
Stimmt, also, aber wir haben nicht komponiert, haben einfach ein Programm zusammengestellt und haben... glaube ich, im letzten Podcast war das auch nochmal Thema, dass man sagte, man kann trotzdem ein bisschen Geld verdienen. Ja, mit einer Tournee, mit einer Plattenveröffentlichung und der Aufwand ist nicht ganz so groß.
Ja, es hat aber auch was von dem Best-of, weil wir aus allen 4 Platten was genommen haben. Es war nicht eine Momentaufnahme aus der Battle of Jimmy and Johnny Tournee, sondern es war eine neue Sache, wo wir sowas wie eine Best-of aus den 4 Platten. Also wir hatten den Deckel drauf gemacht und gesagt, wir müssen mal gucken. Und dann haben wir uns entschieden, die nächste Platte auf Deutsch zu machen. Der Typ von der Plattenfirma hat gesagt, er will das auf jeden Fall, wenn wir das und hat sozusagen auch von da aus mitgeholfen, aber wir waren dafür bereit. Wir hatten, eigentlich unser Pulver auf Englisch verschossen. Dazu kam noch, dass ich eben immer mehr dazu tendierte, nicht nur Liebeslieder zu schreiben, sondern auch Lieder, die vom Leben handeln, dass man lebt und so weiter. Und da kam mir das auch irgendwie komisch vor, das auf Englisch zu machen. Und wir hatten durch der Mann vom Gericht rausgefunden und auch durch die Brecht-Weil-Songs, dass es gar nicht so schwer ist, unsere Art von Songs mit dem Klang der deutschen Sprache. Ne, so. Weil das ist eigentlich eine Klanggeschichte. Man könnte genauso drüber reden, warum haben wir eigentlich das auf Englisch gemacht am Anfang? Ne? 1985, als wir die erste Platte aufgenommen haben, warum haben wir die ersten Songs warum haben wir von vornherein Element of Crime eigentlich als englischsprachige Band angelegt gehabt? Und das lag ja eher, das wiederum lag dann eher so einem negativen Grund, weil die neue deutsche Welle gerade so furchtbar zu Grabe getragen wurde und wir eigentlich überhaupt keinen Bock hatten, damit identifiziert zu werden. Ne? Also da kamen ganz viele Sachen zusammen. Nun, da waren wir also, wir schreiben das Jahr 1991, der Golfkrieg beginnt, je nach Rechnungsweise erste oder zweite Golfkrieg, also der entstand, weil damals der Irak in Kuwait einmarschiert hat, es ein Ultimatum gab von der großen Koalition international, dass er da wieder abziehen soll. Das Ultimatum lief ab im Januar und dann kam es dann auch zum Krieg. Und das war die Zeit, in der wir diese Platte aufnahmen. Wir hatten Songs geschrieben, aber nicht so viele, ehrlich gesagt. Und wir hatten sehr lange Zeit im Studio. Wisst ihr noch, wie das war?
Ja, ich habe nochmal überlegt, wir waren ja im Vierklangstudio im Frühjahr 91. Waren das, also 4 Wochen waren es auf jeden Fall, oder?
Ich glaube, es waren sogar 6 Wochen.
6, ne? 4 bis 6 Wochen hatte ich mir überlegt. Ich habe beim Durchhören der Scheibe auch nochmal gemerkt, wie experimentell, also wie viel hat man eigentlich ausprobiert. Das heißt, diese Zeit hat man wirklich nutzen können. Und anders als bei der, du hast es ja erwähnt, bei der bei der Jimmy & Johnny diese Unterteilung in Basic Tracks, dann die Overdubs später zu machen, ist im Grunde genommen, war das jetzt nochmal ein Schritt weiter. Man konnte sich tatsächlich so viel Zeit nehmen und konnte die Sachen auch entsprechend entwickeln.
Ja, aber war nicht einer der Gründe, dass wir so viel Zeit brauchten, auch der, dass Dave eigentlich, und das glaube ich, das ist mir jetzt nämlich noch eingefallen, Dave war damals absolut in Hochform. Er hatte die Band sozusagen mit der Ballad of Jimmy and Johnny dahin gebracht, dass sie erstmal überhaupt ihre Möglichkeiten erweitert. Und mit dem, was sie immer nur ankündigte, nämlich sie würde gerne experimentieren und so und mal ernst macht. Ja, das war ja auch so. Also man hat das immer angekündigt. Und am Ende ging man mit demselben Kram ins Studio wie immer. Und dann hat er gesagt, vielleicht ist es gar nicht so schlau, dass man alle Songs schon vorher geschrieben hat und dass man die alle schon im Übungsraum einstudiert hat, weil dann ist man ja schon total festgelegt auf eine bestimmte Art und Weise, die zu spielen und dann erst ins Studio geht. So, er hat gesagt, vielleicht ist es, wenn man wirklich sozusagen das offen halten will im Studio, und darf man die vorher nicht so festkloppen. Also hat er, war es im Grunde genommen im Studio, nach meiner Erinnerung, weil ich weiß es, weil ich die Texte alle noch schreiben musste, war es ein Prozess, wo wir eigentlich diese Songs erst kennenlernten und teilweise auch erst geschrieben haben. So ein bisschen wie Metallica in diesem Film, ja.
Kind of Monsters.
Oder zum Beispiel generell so, also man liest manchmal so Sachen, so U2 geht irgendwie für 3 Jahre im Studio irgendwo in Irland auf dem Lande, um Songs zu schreiben. Und mal, was machen die bloß die ganze Zeit? Das waren unsere 6 Wochen, wo wir das auch so gemacht haben. Ich hatte Texte für 5 Songs, als wir reingingen. Und am Ende sind es 11 Songs, wobei 1 Stück ist instrumental, also 10 Songs. Die Hälfte der Texte hatte ich noch nicht. 4 oder 5 hatte ich. Und
ich erinnere mich noch an Morgen, wo du immer kamst und sagst, ich habe wieder einen Text, heute Morgen habe ich wieder einen Text.
Ja, oft habe ich auch angerufen und habe gesagt, Dave, ich komme später, weil ich noch an einem Text dran bin. Ich bin also morgens immer aufgestanden und wir haben, vielleicht sollten wir mal drüber reden, wie die Lieder von Element of Crime entstehen, weil dann versteht man es vielleicht auch besser, warum das so komisch gelaufen ist. Also wir haben ja immer zuerst die Musik. Mhm. Jemand bringt ein paar Akkorde oder so und wir spielen das dann zusammen. Und entwickeln Rhythmus und so. Und ich singe immer so la 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 und guck irgendwie, ob ich eine Gesangsmelodie finde. Und wenn das relativ weit ist und ich eine Gesangsmelodie habe, dann gehe ich irgendwann hin und alle sagen, ja, das finden wir gut. Also keiner sagt, ich mag das Lied nicht oder ich will das nicht spielen. Ja, ist ja auch wichtig. Dann mache ich ja immer erst einen Text. Das ist ja von Anfang an bis heute so geblieben.
Genau, es kommt auch oft vor, dass du, wenn du die Melodie hast, dass du dann 2, 3 Wörter oder eine halbe Phrase hast, wo man merkt, das sind Wörter, die schmiegen sich so an, die gehen, die sind melodisch. Klar, und die tauchen dann später auch im Text selber auf. Die sind wie so ein Anker, so ein erster.
Ja, genau.
So ein
Punkt, man kommt über die Musik auf so Ideen, auf so Wörter, auch über ihren Klang vielleicht, und überlegt sich dann, was könnte die dahinterliegende Geschichte sein.
Genau. Ja?
Diesmal mein Herz, diesmal fährst du mit. Sowas. Ja, und dann denkst du, ja, okay, was jetzt? Warum sagt denn einer sowas? Was kann denn da vorgefallen sein? Also man rekonstruiert das selber wie so ein Kriminalfall von hinten sozusagen. Vom Ergebnis her fängt man an, den Text zu schreiben. Und das haben wir immer gemacht. Das hat sich nie geändert, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Und hier war es nur so, dass wir sozusagen, also in dem Stadium, in dem wir eigentlich bei den meisten Songs nur den musikalischen Teil hatten, und teilweise auch noch recht unausgegorenen Gesang und vielleicht noch nicht mal einen ausgearbeiteten Refrain, was ja oft auch mit dem Text dann erst kommt, der ja auch mal die Musik nochmal verändert, schon ins Studio gegangen sind und das aufgenommen haben. Und da die ganze Zeit auch Stücke aufgenommen haben, die wir später gar nicht gemacht haben. Wir haben zum Beispiel ein Stück gespielt, das hieß bezeichnenderweise Saddam Show. Ja. Einfach nur, weil halt gerade dieser Golfkrieg da war. Man hatte so als Arbeitstitel Saddam Show. Und das war so ein sehr schnelles, nervöses Stück Musik. Ich glaube, die Idee war von dir gewesen, Jakob. Aber ich habe dafür einfach keinen Text gefunden mehr. Und als ich dann 10 Texte hatte, konnte ich auch nicht mehr. Da habe ich gesagt, das ist gut oder so. Weißt du? Also,
ja, das war ja auch, also ist ja mehr als eine Doppelbelastung, ins Studio zu gehen. Die Musik zu spielen und diese Texte auch noch zu schreiben, ja, sich morgens immer hinzusetzen, und dann ist dann Zeitdruck, da läuft ja die Uhr im Grunde genommen. Also da ist man natürlich halb froh, auch wenn man sagt, wir haben jetzt eine Auswahl, das ist es, ja, und hier haben wir zum Glück noch ein Instrumental, das füllt die Platte. Ich muss jetzt hier nicht mehr nochmal in die Bütt steigen. Also das war schon, denke ich, doch sehr anstrengend für dich.
Ja, ich weiß auch, dazu kam eben auch, was ich auch sagen musste, es war schon auch auf eine Weise fiel mir auch jetzt erst wieder ein, dass ich die ganzen zeitlichen Sachen nochmal. Es war auf eine Weise auch ganz seltsam düster überschattet von diesem Golfkrieg, wo man die ganze Zeit ja eigentlich gar nicht wusste, was man davon halten sollte. Ganz ehrlich. Also, weil man war ja ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Ich meine, dieser Saddam wirklich ein übler Verbrecher und ist im Nachbarland einmarschiert. Das ist ja nicht irgendein Quatsch, ja. Gleichzeitig war man natürlich gegen Krieg und gegen diese ganze Koalition und diese Bombengeschichten und so. Das war alles einfach nur furchtbar. Im Grunde genommen ganz deprimierende Zeit. Ja, egal wie man es drehte und wendete. Und deshalb war das, dass sowas dann Saddam Show hieß. Ich weiß zum Beispiel, das Stück Wieder ein Tag, da hatte ich erst einen anderen Text für. Der hieß erst Deutsches Gas, weil es war ja auch ein großes Thema gewesen, dass die Deutschen vorher Saddam Hussein mit jeder Menge chemischer Grundstoffe beliefert hatten, mit denen er Giftgas hergestellt hatte, dass er zum Beispiel gegen die Kurden eingesetzt hatte, schon lange vorher. Und dass er auch beim Krieg gegen den Iran, dem ersten Irakkrieg, den er gegen den Iran führte, auch schon eingesetzt hatte. Man wusste, dass die Deutschen da ganz, also es deutsche Firmen gab, die da ganz schmutzige Finger hatten. Das ging ja dann auch darum, dass wir auch diese Raketenangriffe auf Israel und so weiter, wo die ja dauernd diese Gasmasken aufsetzten, weil sie nicht wussten, ob nicht vielleicht da so ein Giftgasangriff kommt. Und deutsches Gas, ne? Knüppelhart. Ich bin heute froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Ja, ich glaube ich auch.
Weil den Song könnte man nie wieder spielen. Warum willst du sowas spielen? Ja. Ja, wer hat denn daran Freude? Also was soll das? Also willst du echt vor so 4000 Leute stellen und so
ein Lied? Ja, aber der wäre auch im Kontext der Platte, wenn man sich anhört, was das für Lieder sind, von was die Lieder handeln, wäre es ein sehr eigenartiges Lied gewesen im Ganzen.
Gut, weil wir auch von diesem Albumgedanken her denken, dass es irgendwie auch einen inneren Zusammenhang geben muss. Aber man hätte ja eigentlich das ganze Album aus einer Betroffenheit heraus.
Hättest du es als Single B-Seite rausbringen können.
Ja, oder man hätte das ganze Album aus einer Betroffenheit heraus eigentlich golfkriegsthematisch machen können. Aber das ist genau nicht unser Ding.
Das
liegt
uns ja nicht.
Einmal denke ich mal, dass auch innerhalb der Band total unterschiedliche oder relativ, also auch doch durchaus unterschiedliche Auffassungen zu einzelnen politischen Fragen dieser Sache existierten. Und zum anderen, weil wir die Band nie gegründet haben, um irgendwie die Leute politisch aufzuklären oder so.
Naja, vielleicht auch, weil wir wissen, dass es wirklich nur wenig Musik gibt politischen Texten, was die Zeit überdauert, was man im nächsten Jahr auch noch hören will. Also ich finde, das ist schon ein Kriterium auch. Ich will ja was machen, wo ich in einem Jahr das mir noch anhören will oder in zwei und sagen kann, oh, schöne Musik. Und nicht, dass sie plötzlich so wie aus der Gruft da steigt mit irgendeinem Thema. Also ich will damit nicht sagen, dass die Themen sind wichtig und es ist auch wichtig, dass die Themen einen Ausdruck finden. Aber nicht zwangsläufig jetzt in der Musik, die
wir machen. Ich finde auch, also Politik ist nicht das Letzte, worüber man wirklich singen sollte. Also weil in der Politik, auch in der politischen Debatte, spielt Gesang eigentlich keine Rolle. Ist auch nicht derjenige, der Schlauste, der am schönsten singt oder so. Also diese ganze...
Ja, auf der anderen Seite brauchen, ist es für Bewegung, Bürgerrechtsbewegung, was auch immer, ne, sind das... aufmunternde und unterstützende Mittel auch, ne? We shall overcome und so weiter.
Ja, funktional, ne? Das ist dann funktionale Musik, aber das ist eben genau der Punkt. Woody Guthrie hätte sich nicht als Künstler bewerten lassen. Da sagt jemand, ja, das neue Album von Woody Guthrie ist interessant. Das war ein singender Politiker, hat die Gewerkschaftsbewegung organisiert, der Landarbeiter, und ist übers Land gezogen und hat sozusagen dadurch die Leute angelockt und hat dann mit ihnen darüber diskutiert, dass sie eine Gewerkschaft gründen sollen oder in die Gewerkschaft eintreten sollen. Das war ja so, was hatten wir ja nicht. Ne? Also das bei uns, also das war nicht unser Ansatz als Band, sagen wir mal so, weil du brauchst dann über die musikalische Qualität und so von Woody Guthrie ja auch gar nicht mehr zu reden, weil da geht's ja um was anderes, da geht's ja um Politik. Ne, da geht es um die Absichten, die er hat. Darüber diskutiert man dann, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Lied ist. Darum geht es ja gar nicht mehr. Das heißt, das ist...
Nee, die Funktion ist, ne, tatsächlich eine andere. Deswegen, ja, sage ich auch, ist es per se nicht gut oder schlecht, sowas zu komponieren und sowas zu singen. Ja? Sondern das ist, kommt ja immer auf den Kontext an. Deswegen ist es, kann man auch nicht sagen, warum singt ihr denn nicht über sowas? Also solche Ansagen oder Vorwürfe, die sind ja absurd. Die gehen an der Sache vorbei. Na?
Ja, der Punkt ist, dass wenn man sagt, also Kunst müsste politisch sein, hat man das Wesen der Kunst meiner Ansicht nach nicht verstanden. Dass nämlich Kunst wie auch Politik beides Überbauphänomene sind, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also dass Leute, die sowas sagen, hassen eigentlich die Kunst und wollen, dass sie für irgendwas gut ist. Und sie verstehen nicht, dass die Kunst für was ganz anderes gut ist. Nämlich dafür, dass die Menschen überhaupt mit ihrer Existenz versöhnt werden, dass überhaupt klarkommt. Ja, dass es um den Menschen als Einzelnen geht und auch gegen die Gesellschaft, während es in der in der Politik natürlich um Gruppen geht und um die Organisation der Gesellschaft.
Deswegen gibt es ja auch diese missverständlichen Begriffe wie, also man singt nicht über Politik und ist deshalb ein unpolitischer Künstler. Das ist auch so ein Quatsch, ne? Also das ist so eine eigenartige... Das ist
wie wenn du sagst, Tim Melzer ist ein unpolitischer Koch, ne? Also das ergibt gar keinen Sinn. Also weil das gibt eine ganz
klare... Der ist ein politischer Mensch, ganz sicher, der hat eine Meinung, so wie wir auch.
Aber die will ich gar nicht wissen, wenn ich
dann Essen esse. Genau, wenn er kocht, dann... belehrt er uns nicht
mit den Sachen. Genau, das finde ich auch gut, weil sonst, was soll ich denn sonst machen? Wenn mir sein Essen nicht schmeckt, soll ich dann seine politische Meinung auch ablehnen? Ist ja die Frage, ne?
Jedenfalls haben wir großes Glück gehabt, dass es dann doch nicht Deutsches Gas
hieß. Nee, es hieß nicht Deutsches Gas. Ich hatte auch bei einem Lied, Blaulicht und Zwielicht, hatte ich auch so ein bisschen so einen Ansatz. Auch sollte auch so ein Antikriegslied werden. Eigentlich habe ich mir dann nochmal überlegt, fand ich auch nicht gut. Also erstmal meine Ideen dazu waren nicht gut, die habe ich euch auch nie vorgetragen, aber die waren auch nicht gut. Ja. Aber jemals musste ich sozusagen, während wir also im Studio schon an diesen vier Liedern, wo ich schon Texte hatte, die auch schön vorbildlich waren, ich meine, es war Blaulicht und Zwielicht, rein gar nichts, geh doch hin und noch irgendeins, ja, musste ich gleichzeitig mich mit den anderen sagen. Das war so Daves erste Idee als Produzent und die waren nicht schlecht.
Nee, die waren nicht schlecht.
Weil er auf die Weise alle Beteiligten sozusagen dazu zwang, sich ihrer gegenseitigen Abhängigkeiten bewusst zu werden. Also er hat letztendlich, es ist mir auch der Spieler klar geworden, er hat letztendlich euch auch klar gemacht, wie wichtig das ist, dass einer mal irgendwann mit dem Text kommt, weil bis dahin können wir nämlich alle nur irgendwie jammen auf den Themen, die wir da haben. Das Zweite war, was er auch sagte, er findet, dass man mehr berücksichtigen sollte, was Leute, die nicht Sven heißen, mit einem Songideen kommen. Das war ihm auch wichtig, weil mir ist aufgefallen, dass wenn es, weil bei den englischen Platten war es meistens so, dass die meisten Songideen, die Grundideen eher so von mir kamen. Wenn das mal nicht so war, hat derjenige, der mit der Grundidee kam, sich viel mehr engagiert. Das ist ihm aufgefallen. Das hat er mir mal erklärt. Da ist ja was dran. Und er hat gesagt, Sven und generell auch, wir müssen alle mehr gucken, dass wir in dem Studio auch, wie so bei so einem Brainstorming, nicht einfach die Ideen so schnell verwerfen. Und dass man auch eben noch nicht alle Texte hat, sondern dass man einfach immer weiter guckt, was da so kommt. Und dann kamen dann auch diese ganzen Sachen. Also bei dir war es am Ende, du hattest damals sehr viele andere Sachen auch sehr viele andere Sachen um die Ohren. Bei dir kam ein Lied, das weiß ich noch, Jakob, das war Wahr und Gut und Schön.
Ne? Genau, das erste Stück.
Dieses
diese Gitarre, ne, wo die Saiten auf dem Akkord gestimmt sind.
Open-Tuning, das war sehr attraktiv. Irgendwie, da fiel mir dann auch relativ schnell was zu ein. Von dir kamen zwei Stücke, Richard.
Wieder ein Tag
und 4 Stunden vor Elbe 1. Richtig. Und da hattest du hattest das war anders als bei Jakob. Jakob hat das auf der Gitarre vorgespielt. Du hattest das immer vorher aufgenommen. Mit einem Vierspur-Kassettenrekorder oder einfach nur so mit der Kassette, glaube ich. Ja. Und hast mir das gegeben, ob ich mich damit beschäftigen möchte. Ja, so. Und von Veto kam
Carla, das Instrumental.
Carla, das
Instrumental. Und macht das Licht aus.
Macht das Licht aus, wenn du gehst, war auch von ihm. Also die Grundidee. Ich will jetzt nochmal. Und so weiter und so fort.
Eingeschobenen Zweizählern.
Ja, aber die eingeschobenen Zweizählern, die mussten unbedingt sein. Und.
Das bringe mich jedes Mal raus.
Ja. Und man kann aber auch nicht mehr ohne. Und das war die eine Sache. Die andere Sache, wie Dave auch brachte, war, dass er sagte, er möchte auf jeden Fall gerne, dass der Kurt wiederkommt, weil er das Gefühl hatte, dass immer, wenn Kurt da war, alle relaxed da drauf waren und dass der auch einfach wahnsinnig gute Sachen
hat er auch gemacht.
Kurt Dahlke wahnsinnig gute Sachen beitragen kann. Das fanden wir auch alle super. Und dann, Jakob, hast du... Und das ist jetzt wirklich eine einschneidende Sache gewesen, also für die ganze Weile, also bis heute. Du hast Ecki Busch kennengelernt.
Ja, das war eine ganz kuriose Sache. Wir haben nämlich, ich wusste, dass ein Akkordeonist in einem anderen Übungsraum spielt. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal angesprochen irgendwie. Und dann haben wir eine Session gemacht. Ich glaube, Dave war sowieso auch da. Und dann sagte Dave, ein Akkordeon oder irgendwie, das wäre doch mal eine gute Idee für das Stück hier. Und dann habe ich gesagt, hey, stopp, ich weiß jemanden, ich glaube, der ist gerade um die Ecke. Wir sind hab den geholt, den Ecki, der kam in den Übungsraum und dann sagte Dave, Ecki, schön, dich kennenzulernen, spiel uns doch mal was vor. Und dann hat er so ein kleines Stück vorgespielt, haben wir gesagt, super, spiel doch mal mit. Und das war so, und Ecki ist, also...
Er hat ein Stück geschrieben, das hieß Cowgirl.
Genau.
Cowgirl. Wieso gespielt? Mit dem Akkord, es war gesungen, es war super.
Ja, aber bezaubert.
Und alle waren, sagten so, ey, das ist ja stark und so, der ist ja gut drauf. Und dann hat er dann einfach dann ab da hat Ecki eigentlich immer bei den Elements des Akkordeon gespielt. Manchmal auch mehr. Also später. Dann haben wir noch jemanden reingeholt, den wir nämlich, weil es ging dann um Bläser auch. Also Dave sagte, wir müssen das Instrumentarium, wir können jetzt nicht wieder zurückgehen, sondern nee, im Gegenteil. Wir haben bei der Belly of Jimmy and Johnny gesehen, was da alles möglich ist. Aber vielleicht sollte man das sozusagen ein bisschen gezielt einsetzen und vor allem sollte man sich das vorher auch schon mal mit anfreunden. Er hat versucht, sozusagen die Fremdenfeindlichkeit dieser Band noch weiter zurückzudrängen. Und das war auch da was deshalb relativ einfach, weil wir zum Beispiel in Bezug auf Saxophon dann sagten, okay, dann gucken wir doch mal, wir kannten Rainer Theobald schon.
Genau.
Rainer Theobald ist ein alter, also auch seit 82, seit ich denken kann, seit ich selber in Berlin bin, Rainer Theobald war irgendwie immer da mit seinem Saxophon. Der hat bei
Cole hieß die Band.
Cole, ne?
Und
hieß
das,
die Band
die haben wir auch mal live gesehen und das war nicht, das war super. Wir fanden, der hat einen ganz tollen Ton. Bei Saxophon ist ja auch aus den 80ern kommt kein einfaches Instrument. Wir erinnern uns, also gab Musiker, die haben das wirklich.
Aber er war auch mit Punks zugange, wie zum Beispiel Grabhund.
Ja, genau. Grabhund war seine erste Band, glaube ich.
Genau, aber diese Reputation, die er hatte, dass er so einen schönen Ton hatte, dass er ungewöhnlich spielte.
Ja, der hatte auch diese andere Band, dieses andere Projekt, The Purity of Essence, da war er auch mit dabei und so. Und ich hatte ganz jede Menge Sessions erlebt, wo ich einfach Trompete spielte. Bläser trafen sich ja immer irgendwo. Da wurde man immer eingeladen und dann waren dieselben Verdächtigen schon wieder da und spielten auch wieder mit dem Saxophon oder so. Und deshalb haben wir Theo gefragt, ob er nicht auch kommen kann. Und wir wollten dann nämlich eine kleine Bläser-Section zusammenstellen in Erinnerung an die Uptown Horns, die eine vierköpfige Bläser-Section hat. So weit wollten wir nicht gehen. Das war uns zu unübersichtlich in dem Moment noch. Wir haben gesagt, drei reichen doch auch. Und dann war ich das, der Theo. Und dann brachte er noch jemanden mit, nämlich Michael Danner, der Posaunist. Das ist ein Jazz-Posaunist. Der war auch dabei. Und mit dem haben wir dann so Bläser-Section-Geschichten gemacht. Und dann gab es noch ein Ding, wo Dave auch sagte, er findet das auch gut. Also er hatte Orm Findal kennengelernt. Orm Findal, alter Studienkollege von mir, ist ein klassischer Komponist, ist an der Folkwang-Schule, an der Hochschule für Musik in Frankfurt, ist er heute Professor für Komposition und neue Musik und so weiter. Ein ganz große Gestalt. Und der hat mit mir zusammen studiert und den kannten wir. Und wir wussten, dass der sowas gut machen kann, zum Beispiel Streicherarrangements schreiben. Und dass der auch ungewöhnliche Ideen hat. Das war ganz wichtig. Und der sollte dann ein paar Streicher mitbringen. Auf diese Weise kam auch da kein Quartett, sondern erstmal nur ein Trio genommen. Nämlich eine Violine, eine Bratsche und ein Cello. Und da brachte er zum Beispiel eben dann Michael Gechter, Ernst Herzog und Ulrich Mais mit ins Spiel. Ulrich Mais kam dann später öfter nochmal. Das war ein ganz, ganz toller und sehr, sehr Rock- und Pop-Musik-affiner Cellist. Mhm. Der hat uns noch viel Freude gemacht. Und das war ungefähr so die Besetzung, die man so im Hinterkopf schon hatte. Das haben wir nicht im Studio entschieden. Das war schon klar, dass wir auch versuchen, in diese Richtung zu gehen. Also wir haben dann auch, was Dave auch wichtig war, er sagte, versucht auch, was wir da aufnehmen, so ein bisschen frei zu halten für die. Das war auch eine gute Idee.
Genau, das war ja auch ungewöhnlich, weil normalerweise als vierköpfige Band, die ganzen Platten vorher, die haben wir natürlich, da wo Platz war, hat man gespielt. Und ob das jetzt ein Break war oder was auch immer, also jedes Instrument hat versucht, also auf der Ballad in Jimmy Johnny ist das ja auch zu hören, das haben wir, als wir über die sprachen, gar nicht so erwähnt, aber wenn man genau hinhört, die Notendichte ist nicht ohne, ja, weil man die Ruhe und das Vertrauen auch nicht hatte, dass ein Lied einfach mal so laufen kann mit Grundtönen, mit Akkorden, die einfach reingestellt sind. Nein, es musste, also jedes Mal, wenn ein Takt zu Ende war, musste irgendwas passieren für die nächste Eins. Und das ist natürlich für den Fluss eines Liedes, ne, nicht so gut. Das wird einfach in ganz viele Einzelteile dadurch aufgeteilt. Und das ist, wenn man diese Platte hört, die damals hinter Mond, dann merkt man, das ist in dieser Aspekt des Flusses. Ein Lied beginnt und wie so ein Fluss, das fließt einfach so. Das ist wirklich sehr, sehr anders als die Jimmy and Johnny. Also es, zum einen das Instrumentarium ist ausgebaut, aber es ist eine viel größere Ruhe im Spiel der Sachen.
Ja, das Komische finde ich auch bei dieser Platte. Also um das auch mal vorwegzunehmen, es gibt sehr viele verschiedene Lieder, die ganz anders, ganz unterschiedlich arrangiert sind, wo man, also manche sind sehr dicht und sehr schnell und laut, manche andere sind sehr leise und so. Und manchmal spielt Richard, was weiß ich, nur so ein ganz bisschen oder manchmal spielt er ganz viel. Aber im Gegensatz zu Ballad of Jimmy and Johnny, wo dann jedes Stück für sich alleine stand und es eigentlich gar keinen Zusammenhang, keinen inneren Zusammenhang gab, hat diese Platte so einen warmen Kern. Das ist eigentlich die ideale Element of Crime-Platte. Das war sozusagen die Blaupause sozusagen einer idealen Element of Crime-Platte. Das ist meine Meinung dazu. Ich glaube, dass Dave hier einen absoluten Höhepunkt geliefert hat. Und das ist auch wirklich zum größten Teil sein, weil er hat sich das alles ausgedacht. Er hat gesagt, so wird's gemacht. Das Vielklangstudio hat auch er gewählt, weil wir sonst diese lange Aufnahmezeit
ich hätte leisten können.
Das Vielklangstudio gehörte dem gleichnamigen Vielklang-Label in der Forsterstraße 4-5, genau. Wo auch ganz unten im Keller die Übungsräume
in denen wir schon seit Jahren saßen.
Und extrem auch teilweise nach Schimmel riechenden Übungsräume, die also wirklich so notorisch sind, dass sogar Mark Forster, der deutsche Schlagersänger Mark Forster, heißt nicht Mark Kuschinski oder wie er eigentlich heißt, sondern Mark Forster, hat er mal im Interview gesagt.
Weil er
in der Forsterstraße im Übungsraum war, als er sich einen besser cooleren Namen wollte, hat er sich überlegt, ich nehme mich einfach Mark Forster.
Sehr gut.
Um Findal wohnte eine Querstraße, war eine Parallelstraße weiter in der Liegnitzer Straße, weiß ich noch. Ja, das Madonna war direkt Olauer Straße, Wiener Straße, Olauer Straße. Und gegessen haben wir die ganze Produktion immer nur Shawarma. Aus der Olauer Straße. Das war schon die ganze Aufnahmesession. 6 Wochen, zog sich ewig hin. Aber mir kam es nicht so lange vor, weil ich die ganze Zeit immer noch diese anderen Sachen mit den Texten und so tun hatte, weil es in sich wahnsinnig interessant war, fand ich. Wir werden ja später noch über die einzelnen Songs reden und man muss sagen, da wird es viel zu reden geben, weil das war, jedes Lied kriegte so eine eigene Bestimmung und gleichzeitig hat man das Gefühl, das passt alles irgendwie zusammen. Und dadurch, dass ich jetzt textlich auch jetzt nicht so was gemacht habe, wie so ich jetzt ein Antikriegslied oder so, sondern einfach versucht habe, dem üblichen Themenkreis der Elements sozusagen auf Deutsch dann mir das anzueignen, ja, hat das auch da, es war auch deshalb dieser Bruch auch zu dem vorigen Platten von Element of Crime nicht so stark, dass man jetzt gedacht hätte, zum Beispiel, man sollte sich umbenennen. Wir wollten uns nicht umbenennen, oder?
Nee, das kam uns irgendwie nicht in den Sinn.
Was auch noch ein sehr starker Move von Dave war, erinnere ich mich, dass er das ganze Instrumentarium durchgegangen ist, dass er einen feineren Sound haben wollte. So ist er zum Beispiel mit mir ins Drumland gegangen und hat mit mir ein neues Schlagzeug gekauft, weil er fand, dass dieses alte Hartmann und Schönfelder aus Wuppertal, was ich von Uwe gekauft hatte, dass das einfach ein zu grober Klotz war. Und jetzt war es an der Zeit, fand er das mir mal. Und dann habe ich mir dieses schwarze Yamaha, was aus einer komischen Mischung aus Pappe und Kunststoff bestand.
Nee, das war nicht von dir, das war von Remo.
Yamaha. Ich hab noch ein Foto gefunden.
Echt?
Da ist noch der Schriftzug auf dem.
Das war von Remo. Aber das war nicht aus Holz, ne? Das war aus so einem.
Das war aus so einem ganz komischen, aus einem Misch.
So einer Presspappe, sowas
ja. Irgendwie, ne? Und das klang sehr schön akustisch. Und ich habe ja auch bei dieser Produktion zum ersten Mal ganze Stücke nur mit Besen gespielt. Das war eine absolute Neuerung. Das hätte ich mit dem anderen Schlagzeug, das hätte das einfach nicht geleistet. Und so erinnere ich mich auch, dass er noch, was ist mit deinen Gitarren, sind die alle?
Ja,
er ist alles durchgegangen. Ja, er war wirklich in Hochform. Ja. Und das ist, dem ist es auch zu verdanken, dass der ganze Sound, den diese Platte hat, dass der viel schöner, viel definierter, viel weicher, größer, irgendwie feiner klingt. Und das war alles seine Vorarbeit gewesen.
Ja, er hat auch mit mir war oft da und hat mit mir dann auch durchgegangen, so was ich weiß noch, rein gar nicht zum Beispiel, habe ich ihm dann vorgespielt. Und er meinte, naja, können wir doch andersrum machen, habe ich dann nicht gemacht, aber ist ja egal, er hat mit mir darüber geredet. Also hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, weil er auch wusste, dass das also auch ein großer Schritt für mich war. Ich meine, ich musste ja irgendwie musste ich ja meinen Zugang dazu finden. Also das schwierigste Lied eigentlich, und damit habe ich eigentlich angefangen, das war eben Blaulicht und Zwielicht. Und da hatte ich erst versucht, so ein Antikriegsding zu machen. Das ist auch Blödsinn, das passt auch gar nicht zu der Musik und so. Und dann habe ich, ich liebe dich. habe ich gedacht, naja, weil natürlich das größte Problem ist, über Sex kann man nur auf Englisch singen, ja, so kann man sagen. Also in dem Moment, wo man Liebe sagt, wir hatten ja so wahnsinnige Angst, als Schlagermusiker zu gelten, ne? Also weil wir so doch durchaus, also vom Songwriting her auch dieser Aspekt immer da war und das als Schlager verpönt war so ein bisschen bei uns.
Also ein Satz wie, ich liebe dich, zu singen.
Ja, es war noch, Herr Jakob, es war noch bei der Try to be Mensch so, da habe ich dieses Lied Nervous and Blue. Da gibt es die Zeile I love you so. Da hieß es damals noch von der Band, nee, das geht aber nicht. Und da habe ich mich dann durchgesetzt. Also mit, aber dann schreibt doch selber eure Scheißtexte so, also diese Ecke so. Dann machen wir das Stück eben gar nicht. Und dann durfte ich das singen. Aber das war total umstritten. Und ich dachte, naja, wenn ich jetzt deutsche Texte mache, dann kann ich ja nicht so wie ich 3 Jahre lang dominant Vermeidung gemacht habe, weißt du, auf der musikalischen Ebene, bei den ersten 3 Platten, kann ich ja jetzt nicht auch noch die ganze Zeit irgendwie versuchen, um heißen Brei rumzuschleichen. Und deshalb war es irgendwie ganz gut, leicht dahin zu gehen, wo es wehtut, nämlich zu sagen, ja, ich liebe dich.
So. Ja, aber das ist ja auch, es ist ja so, die Geschichte, jetzt sind wir dann doch bei den Songs schon, ne? Aber die Geschichte im Blaulicht ins Zwielicht, so wie ich sie verstanden habe, ist ja so eine Art One-Night-Stand, kann man sagen, oder was auch immer, aber eine Begegnung, die dann in dieses ja, ich liebe dich, so nach dem Motto, das tue ich aber eigentlich auch nicht so richtig, das sagt man jetzt so. Also hast du dich auch ganz gut positioniert, sodass du es formulieren konntest, du konntest es auch singen und alles. Und der Refrain ist ja nicht so instrumentiert, dass da die Sonne aufgeht und jemand singt, ich liebe dich, sondern es alles geht runter im Refrain. Das ist ja so eigenartig bei dem Stück, alles geht plötzlich, also es ist der Refrain und alles fährt runter und dann singt der Sänger, Ja.
So. Ja, wir hatten ja eigentlich dieses Schlagerproblem deshalb schon einfach nie gehabt, weil wir diese Art von affirmativen Songs ja auch nie gemacht haben. Weißt du, also ich bin so verliebt oder so, weißt du, oder jedenfalls bis dahin nicht, sondern was wir eigentlich hatten, war immer so ein seltsames Herangehensweise, also eine eigene Herangehensweise. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist ja egal. Oder ob das jetzt schlau ist oder zu schlau oder so, kann man auch nicht wissen, aber das war unser Stil so. Sowohl von der Musik wie auch von den Texten her, dass die so ein bisschen zweideutig immer sind. Und das natürlich, aber gleichzeitig war es so, das überhaupt auszusprechen, weißt du, ja, ich liebe dich, das war halt so einfach so, ja, dann habe ich das gemacht und wenn das durchgeht, dann habe ich ab da auch kein Problem mehr, weil dann weiß ich, dass ich mit allen möglichen Wörtern einfach arbeiten kann, dass keine Wörter verboten sind, so wie manchmal früher eben bestimmte Akkorde eigentlich verboten waren oder so, ne? Ja, oder verpönt waren.
Katholische Kirche, ne?
Ja,
da waren ja auch Töne verboten, ne? Eine Zeit lang.
Du, das ist auch bei der Evangelischen so. Wir haben ja hier neulich dieses Dings gehabt mit dem Michel in Hamburg, ob man das spielen kann beim Reeperbahn-Festival, also in dem Rahmen. Und sagten ja, in der Kirche könnt ihr spielen, aber ihr könnt auch Licht machen, aber es darf kein rotes Licht verwendet werden. Kein rotes Licht in der Kirche. Was mir dann einfiel, war, dass wir die ganzen ersten 10 Jahre auch den
Clemens
Schwabe immer rotes Licht verboten hatten. Ja. Aber gut, davon ein andermal. Aber das im Grunde genommen war das so, dass im Nachhinein denke ich, hat Dave wahnsinnig kluge Schlüsse aus dem gezogen, was in den letzten 3 Produktionen an dich gelaufen war. Und hat gesagt, jetzt wollen wir das Gute davon nehmen, ja, und wollen versuchen, bestimmte Probleme einfach mal zu überwinden. Also was ich diese Fremdenfeindlichkeit nannte, die also einfach immer da war. Es ist immer so, wie jemand, der von außen kommt, mindestens einer, manchmal 2 oder 3, manchmal auch ich. Also haben wir gesagt, so, nee, den will ich aber jetzt nicht und so, ne?
Und das war der eine Aspekt und das andere war die Ideen, die es gab, für Lieder zu sezieren und hinzulegen und sich die einzelnen Instrumente alle einzeln anzugucken. Also so wie Richard ja eben beschrieben hat, Besenspiel bei Ofen aus Glas, es ist nur eine Hi-Hat, also so ein reduziertes Spiel, ist mir nochmal beim Durchhören aufgefallen, dass die Rolle der Gitarre sich bei dieser Platte total gewandelt hat. Also was Effekte angeht, aber auch der Kontext. Also wenn Feedback früher bei den Platten frontal nach vorne kam, weil es so ein Solo-Teil ist, sind hier Feedbacks bei, wie heißt das Stück, Wieder ein Tag, sind die hinten eine Textur. Ja, dass man 2-mal Feedbacks aufnimmt und daraus eine Textur bastelt, wie so eine Art Keyboard oder so. Und das war eine Herangehensweise an das Spiel, also von jedem Einzelnen auch. Das war, das hat zu diesem Klangbild dann auch geführt, ne? Und das war, also da waren wir auch bereit, da gab es bestimmt auch Widerstände, aber wir waren halt auch bereit, das zu machen, ja. Und sich uns auf die Ideen einzulassen, weil, wie du ja auch eingangs sagte, weil wir konnten durch diese Arbeitsweise, die er da vorgeschlagen hat und auch da auf dem Punkt, an dem wir waren, waren wir auch in der Lage, diese 6 Wochen zu füllen.
Ja, also aber einfach dadurch, dass wir erstmal einfach nicht genug vorbereitet waren, um es in weniger als 6 Wochen zu schaffen, das muss man dazu, aber wir hatten eben zu jedem Lied auch noch keine feste Meinung. Also so ein Lied wie Wieder einen Tag, das ist ja durchaus, das ist ja wirklich so ein Juwel, ja, was ganz auf ganz eigene Weise da aufgenommen worden ist und auf ganz eigene Weise auch gesungen wird. Alles so, sozusagen, man hat sich ja sozusagen sein ganzes stilistisches Möglichkeitsinstrumentarium da so ausgebreitet. Bei jedem Lied ist es anders, was anderes, ja. Danach kommt dann irgendwie, weil weiß ich, kein Schwein auf dem Tisch, was ganz anders funktioniert, aber das gehört irgendwie zusammen. Das war trotzdem zusammen. Das finde ich das Faszinierende daran, weil wir jedem Lied so wahnsinnig viel Sorgfalt gegeben haben. Und bei jedem Lied gedacht haben, was können wir denn jetzt für dieses Lied Besonderes tun? Was ist das Besondere an diesem Lied, was wir ihm geben können? Also so ein Lied wie Geh doch hin, so ein richtiger Soul-Klassiker eigentlich, das ist doch stark. Da wurde das einfach dann richtig auf dem Klavier gehämmert. Dieses Klavier im Vielklangstudio, die hatten ein Klavier, so ein Upright-Piano, das war toll. Oder war das meins? Nee, das war meins, was wir da hochgeschafft haben. Oder haben wir eins geliehen? Ich glaube, wir haben eins geliehen.
Da stand eins.
Nee, die Hammond-Orgel war. Das war Matzkes von Vielklang, sein großer Stolz. Also, der war ja so ein Ska-Fan. Die Hammond-Orgel war sein Stolz. Aber ich glaube, das Klavier haben wir geliehen. Und das wurde das dann so abgenommen. Wir haben so ein Upright-Piano haben wir geliehen. Ausgeliehen.
Was ja dann bei Carla auch nochmal vorkommt.
Ja, was bei vielen Sachen vorkommt. Also das haben wir durchaus benutzt, aber eben dann richtiges Klavier und nicht so ein Elektro-Ding oder so. Das Studio selber war eigentlich erst nichts Besonderes, war eher ein Indie-Studio, also mit einem Aufnahmeraum, der okay groß war und einer Schlagzeugkabine, die eigentlich nicht okay war, weil die wahnsinnig trashig war. Die war unfassbar laut, auch wenn du da drin was gemacht hast. Ne?
Und keine Luftzufuhr und so weiter. Also wenn man da dann 10 Minuten drinnen saß, dann wurde es auch...
Aber 24 Spur Band, ne?
Ja. Also und eben der Shawarma muss um die Ecke und auch eine schöne Trivialgeschichte eigentlich, der Bierautomat. Die hatten einen Bierautomaten. Für mit Schultheißdosen drin.
Das musste sein, weil bei den ganzen Punks, die da mal aufliegen, auch bezahlt werden. Das konntest du nicht rumstehen lassen mit einer Liste, wo du abstreichst.
Ja. Dose Schultheiß, 1 Mark. Aber es gab einen Schlüssel. Da hatte natürlich immer niemand das Wechselgeld. Und so gab es einen Schlüssel dafür. Der hatte immer einen Schlüssel gegeben. Und dann immer so aufgeschnitten. Ja, aber das Geld reintun und so. Und das war schon geil. Und wenn man das alle war, da wurde natürlich auch gesagt, nee, ich fülle den erst auf. Und hat der Matzke gesagt, wenn ihr da wieder was reingetan habt. So geht's ja wohl nicht. Ja? Das fand ich irgendwie stark. Ja, und dann... haben wir halt 6 Wochen und dann gemischt wurde das Ganze dann im Tritonos-Tonstudio. Übrigens Shannon Strong ist mir noch aufgefallen. Shannon Strong. Shannon Strong war unsere Assistentin gewesen schon und daher kannten wir sie auch im Hansa-Studio bei der Aufnahme von The Ballad of Jimmy and Johnny.
Ja.
Und Dave wollte einen Assistenten haben, weiblich oder männlich, und hat gesagt, die haben da bei Vielklang sowas nicht. Lass uns doch die Shannon nehmen, die kennt ihr auch und die mögen wir auch gern und lass uns mit der zusammen das machen. Und die hat dann das Tape-Op gemacht und so. Also alles ein bisschen wie die Suni damals im Firehouse-Studio in London. Ne? Ja, und dann also 6 Wochen im Studio. Und wollen wir vielleicht die einzelnen Songs mal durchgehen, weil gibt es eine Menge zu erzählen, finde ich irgendwie. Das zum Beispiel Blaulicht und Zwielicht. Ja.
Erstes Besenstück.
Ja, erstes Besenstück.
Richard, Papik nur Besen spielt.
Und Menge
Percussion. Und ein Haufen Percussion. Timbales, Bongos, Shaker. Ja. Ein Zeug da rein, was man auch beim Hinhören, wenn du einen Kopfhörer auf hast, hörst du sehr schön, dass da eine richtige Batterie an Rhythmus, an Perkussion am Arbeiten ist.
Und Ecky Busch, ne? Ecky Busch, der auch ganz groß zugange, also ganz großer Teil des Grooves. Also ich habe ja diese Rhythmusgitarre. Und dann spielt Ecky aber dieses Akkordeon dazu. Und das gibt ja so einen sehr starken Groove mit diesem Bass zusammen. Und Jakob spielt diese ganzen Dinger. Du spielst da auch so eine Gitarre, so eine sehr rhythmische Gitarre.
Genau.
Was auch ungewöhnlich war. Ja. Also, dass du also richtig so Teil des Grooves warst. Und dann hat der Dave den Ulrich Mais, den Cellisten, noch später beim Refrain ganz unten.
Starke Hatte, ne?
Ja.
Und es ist ein Stück, weil auch als Eröffnungsstück ist ja nicht nur der Text dieses Ja, ja, ich liebe dich, sondern es ist auch diese Trompetenmelodie, ne? Das ist so dieses fast Fanfarenartiges, ne? Und es ist so ein starkes Signal, auch als erstes Stück vorneweg. Ja. Also wenn man überlegt, dass die Jimmy und Johnny mit Pfeifen anfing, ja, als Instrument. Also die Rolle der Trompete hat sich ja bei dieser Platte ja auch nochmal ganz anders definiert. Und wird deutlich in diesem ersten Stück. Ja, die erste Strophe ist vorbei, der Refrain ist vorbei und dann kommt diese Trompete, ja, und das glänzt alles und wird groß. Und in so einem Kontext, Something Was Wrong ist ja auch hat große Geste, ne? Aber das ist nicht vergleichbar. Hier geht's hoch in dem Moment. Ja,
dadurch, dass wir früher die Stücke im Übungsraum schon fertig gemacht haben und nicht bei diesen Stücken oft einfach eine Rhythmusgitarre gespielt haben und wir das im Übungsraum fertig gemacht haben und eigentlich von dem, was wir im Übungsraum gemacht hatten, ausgegangen sind im Studio, kam es nie dazu, dass dann eine richtige Trompete zukam, weil im Übungsraum hatte ich meist beide Hände beschäftigt mit Gitarre spielen und bin da zum Trompetespielen gar nicht gekommen. Das sind also immer dann nur dann Stücke gewesen, wo ich Trompete spiele, wo ich keine Gitarre spiele. Don't You Smile, Something Was Wrong, solche Sachen. Ne? Sowas wie, keine Ahnung, Nervous and Blue, gut, das wäre jetzt eh nicht naheliegend gewesen, finde ich, für die Trompete, aber da spiele ich halt Rhythmusgitarre, dann wird da eben keine Trompete gespielt. Hier ist es so, dass ich bei den Liedern teilweise Rhythmusgitarre gespielt habe, aber dann, weil wir das erst im Studio gemacht haben, auch da Trompeten aus probiert, weil die Zeit dafür da war, dafür die Trompete was zu finden. Ne?
Das ist vielleicht dem Umstand auch geschuldet, dass man bei den Platten vorher irgendwie den Live-Kontext irgendwie mitgedacht hat, vielleicht. Also zum einen wollte man die Musik scheinbar nicht überladen und dann hat man auch gedacht, na, so kann man es halt auch gut live spielen, wie kriegt man das sonst hin, was auch immer, und das hat sich ja hier komplett aufgehoben.
Naja,
hier
das wurde ist so eine Sache, weil wir haben das denn ja live gespielt, Blaulich und Zwielich, und da habe ich dann einfach keine Rhythmusgitarre mehr gespielt.
Genau, also das war, man hat dann gesehen, das war dann möglich. Ne?
Ja, habe ich dann eher darauf verzichtet. Und dann gab es noch diese Melodie im Bass. Die hatte sich Veto ausgedacht und die hat er im Bass gespielt, nach dem Refrain immer. Wo ich denke, ja, ja, ich liebe dich. Und
die Posaune hat es dann auch gespielt.
Und dann ist er zu dem Michael Danner gegangen, als der dann da war, mit dem Theo zusammen, mit der Posaune, hat ihn dann dazu gebracht, diese Melodie auch zu spielen. Und der arme Kerl, das war auch nicht notiert, also musste der das sich irgendwie raushören. Und das dauerte ziemlich lang, aber wir hatten ja die Zeit. Ne? Wir hatten ja die Zeit. Und das nächste Stück schon, geh doch hin. Dieses Klavier übrigens wurde mal gesampelt. Von einer Künstlerin in Frankreich. Ja, ja, genau. So einer Pop-Musikgeschichte.
Das war eine Anfrage.
Die haben das Sample angefragt und haben es auch benutzt. Das haben die verwendet und auch dafür bezahlt. Das war geil. Ich habe nicht verstanden, warum sie nicht einfach selber machen.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also, aber wenn sie da ist, doch schön, wenn man damit noch Geld verdienen kann.
A-Moll, D-Moll, ne?
Eine schöne Sache. Ja, ja, also auf so einem ganz normalen Klavier, ne? Also eigentlich keine Raketenwissenschaft. Dann da auch so, ja, so diese da. Das erste Mal selber gemacht, also mit, ne, nicht die Uptown Horns, sondern auch diese Soul-musikartigen Stabs und Lines zu spielen und das eben zu dritt, ne, mit der Posaune, Saxophon und Trompete, das war schon geil, muss ich schon sagen. Ja, das war so eine Soul-Musik-Erfahrung, wie ich sie wollte. Also das war das Stück, wo man auch mal so, also ein bisschen so wie Almost Dead, wo man mal so sagt, so hey, da ist man wirklich nah dran an dem, also war ich jedenfalls nah dran, auch vom Songwriting her, an dem, was mir oft vorgeschwärmt ist, so als alter Otis Redding-Fan und so. Und das, so diese ganze Art von Musik, das muss doch auch gehen. Dass es auf Deutsch ging, fand ich natürlich auch extrem interessant. Und dann...
sollte man noch erwähnen, ich finde, dass das ein toller Text ist. Ne? Das ist eine tolle Geschichte, die erzählt wird. Und dass dieses Geh doch hin, also einsilbig, drei Wörter, alles auf den Punkt bringen. Also das ist ja natürlich auch die Idee von so einer Geschichte, ne? Dass man im Refrain versucht, mit wenigen Mitteln das auf und hinzubringen. Aber dass sozusagen der Auftakt selber, den eigentlich ein Drum spielen würde oder Steps, es könnten auch Steps von den Hörnern sein. Ja. Ne? Und der Sänger macht das aber und fügt das alles zusammen und fordert da auf zu so einer Bewegung, ja, der Protagonisten. Ne?
Wobei, das ist auch sehr Element of Crime, ne? Also generell immer schon gewesen. Denkt mal an so ein Lied wie Don't You Smile, ne? Also, dass man diese Stops macht, wo alle still sind und dann fängt der Sänger wieder an. You sit there and, und dann setzt die Band wieder ein. Ja, also das haben wir sehr oft gemacht, so Sachen, was man, dass man mit dem Something was wrong and couldn't help feeling rack, something was wrong und dann geht die Band wieder rein. Also dass diese Art, dieses Stilmittel, das ist hier einfach nur auf die Spitze getrieben, dadurch, dass so dieses geht auch hin, es geht auch hin, ist übrigens auch gestohlen, ne? geklaut.
Inspiriert von.
Es gab diese Band The Best, die hatte ursprünglich einen Sänger, der hieß Nick, den habe ich dann aber später nochmal mit einer anderen Band in Hamburg gesehen, in den frühen 80ern, so 84, 85, als ich öfter da war, in Hamburg in der Bar Zentrale spielten die und die hatten eine Coverversion von Get It On.
Geh doch hin.
Get it on, get it on, get on. Geh doch hin, geh doch hin, geh doch. Und das fand ich ja wie gut. Und da habe ich gedacht, das kann man ja, wer weiß, ob es daher kam, aber so fiel mir das jedenfalls ein. Ja,
was man noch erwähnen sollte bei dem Stück, ist dieses außergewöhnliche Solo am Schluss.
Saxophon-Solo am Ende, das genau.
Ja, das scheinbar atonal ist und dann wie die Töne dann hält und dann kommt die Band mit dem nächsten Akkord und wie sich das harmonisch alles immer auflöst. Das ist ein also wunderbares Solo. Das ist ganz außergewöhnlich.
Der volle Hammer, muss ich auch sagen. Und das war auch das erste Mal seit langem, dass wir mal wieder ein Saxophon-Solo zugelassen haben.
Ja.
Hatten wir auf der Bass City Set hatten wir mal ein Solo, ne? Da war ja noch Jürgen
auf der Fabricius ersten Platte dabei, haben wir also ja, aber da ist es eher so, dass die da das Saxophon eigentlich nur noch Grundtöne,
ja,
wir
sowas,
haben uns die Grundtöne gelassen, weil wir den Saxophon Sound eigentlich nicht so wollten und dann haben wir Saxophon gar nicht mehr eingesetzt.
Ja, wir hatten diese 80er Jahre Saxophonallergie irgendwie.
Ja.
Also das ist ja so durch Überfütterung mit Saxophon einfach mal ein paar Jahre Pause machen. Und dann kam es wieder. Und ich fand auch, dass bei dem Solo auch so ein Hauch von James White und diesen ganzen
Leuten. Ja,
alles schräge, der ganze schräge John Lurie, der ganze
crazy. War das nicht auch so eine Aufforderung, ne, an ihn, dass wir sagen, Theo spielt irgendwie so, guck mal in die Richtung.
Gib mal Vollgas
und so. Und
ja, okay. Damals hinter Mond. Ja, das muss man auch mal kurz erklären. Meine Oma war ja schon lange tot, die eine, die aus dem Horst. Von der hatte ich aber eine Heimorgel geerbt von Yamaha. Ja, sie war die große Freude ihres hohen Alters, dass sie diese Heimorgel hatte und da irgendwie spielte, weil die war auch Kirchenorganistin gewesen und so. Und die war gar nicht schlecht. Und die hatte irgendwie ganz lustige so Preset-Sounds. Da waren einfach nur 10 Knöpfe mit Sound so. Und die hatte so einen Orgelsound, der war irgendwie flach, aber irgendwie auch geil. Und das ist der Orgelsound bei Damals hinterm Mond. Dave hat die gehasst. Der wollte immer, dass ich die ersetze durch eine Hammond-Orgel, weil die natürlich durch Leslie und so viel und ihre viel eigentümlicheren Sound hat. Der meint, das macht doch alles kaputt, das ist total flach und so. Ich sag, nein, das ist die Orgel, ich finde die geil und so.
Mich hat die immer an Verfieser-Orgeln erinnert. Also dieses fiese hohe Nölen, was man bei Can oder so teilweise gehört hat, eben nicht dieses buffige, fette, sondern eher sowas Nerviges.
Das so ganz Bösartiges eigentlich, also plastikmäßig auch.
Genau, plastikmäßig. Aber die hat ja, also bevor wir jetzt noch über die anderen Sachen reden, aber reden wir gerade über die Orgel, die hat ja diesen tollen Moment, wo du den rechten Finger, glaube ich, auf dem E lässt und mit dem linken Finger, mit zwei Fingerorgel, die klassische, ne? Also das E, der Grundakkord, der Ton und mit dem rechten Zeigefinger einfach
hoch und runter gestrichen, ne? Ja. Ja, das stimmt. Das war so, dass ich auf diese Weise auch ein bisschen, also auch von mir aus, so einen anderen Aspekt da reinbrachte. Ich habe da auch keine Gitarre gespielt bei Damals hinterm Mond und auch lange danach noch nicht. Später sind wir mit Grönemeyer auf Tournee gegangen, weiß ich noch, auch auf der Tournee. Da habe ich immer diese Orgel gespielt bei dem Stück. Bei 4 Stücken habe ich die Orgel gespielt. Die musste immer extra aufgebaut werden. Stand dann so neben mir und da gab es ja auch keinen Backliner, der die dann wegnimmt oder so. Sondern ich stand einfach immer nur so da rum. Und bei 4 Stücken habe ich dann immer so die rechte, mit der rechten Hand die dann so gespielt.
Ne? Ja, es ist halt ja ein Rhythmus-Pattern, was halt nicht durchgehend ist, ne? Sondern was viel mit vorgezogenen Momenten kommen. Also das Schlagzeugpattern selber, diese komische, wie eine Funkgitarre eigentlich. Also es ist ganz eigenartig und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Dave dann, der hat ja hier an ein paar Sachen Gitarre spielt bei ein paar Stücken, aber bei dem Stück hat er so eine Arpeggio-Textur mit der Gitarre gespielt, wo Achtel- oder Sechzehntelnoten durchgängig gespielt werden und das wie ein Teppich ist und auf diesem Teppich lagen dann diese einzelnen rhythmischen Elemente und dadurch ergab ein Fluss, wo der Gesang wiederum eingebettet war oder gut drauf sitzen konnte.
Ja,
sonst wäre es zu dürr gewesen und wäre auch eine andere Stilrichtung gewesen. Ja?
Wir haben uns mit dem Stück auch lange live schwer getan. das weiß ich noch. Das hat immer nicht so richtig funktioniert. Bis wir irgendwann einfach das geändert haben. Das Schlagzeug war dann anders.
Wir haben diese
Ready-for-You-Session. Ja, ich habe das hier in der Aufnahme, habe ich einfach versucht, einen Viervierteltakt anders zu definieren, indem ich die Singer hingesetzt habe, die Snare zum Beispiel, wo sie eigentlich nicht sitzt, nämlich einen vorher oder ein Achtel vorher.
Hast du dir was dabei gedacht?
Unwahrscheinlich hatte ich mir da viel bei gedacht. Und aber live hat das dann nicht funktioniert und wir haben das dann umgebaut.
Das brach irgendwie immer zusammen. Und ja, du, das stimmt, bei Radio for You, bei der Radio for You Session, das war kurz danach, so ein Jahr danach oder so, ne?
Ungefähr. Da haben wir es nochmal in einer anderen Version aufgenommen und die haben wir dann
übernommen. Genau, da hast du dann so mit Toms und so, also so und Hot Rods und so, hast du dann so ein Schlagzeug gebaut, was relativ gerade war, wo ich aber dann auch noch so eine Rhythmusgitarre spielte. Mir hatten sie die Orgel mittlerweile geklaut in einer an der Volksbühne, da waren wir gespielt, da hatte ich die vergessen, nächsten Tag ging ich hin, war sie weg. Und aber dann.
Ja, wir hatten mit deiner Rhythmusgitarre zusammen dann dieses Instrument.
Ja, seitdem spiele ich nämlich, nämlich.
Das ist das Stück, wo dann das erste Mal auch ein Streicherarrangement von Ohm zur Geltung kommt. Und wirklich außergewöhnliche Melodieführung.
Das, da kann man
sehr,
wirklich sehen,
sehr was ungewöhnlich.
Ohm Finder wirklich für ein außergewöhnlicher Typ ist. Wir haben nicht gesagt, machen wir einfach hier ein bisschen Rock'n'Roll-Streich. Und dann sagt Ohm, wenn du eine Idee hast. Und auch mal dieser komische Kanal. Und die anderen, die wieder so verwebt, das verwoben ist, also kontrapunktisch und so hochkompliziert und das mit drei Streichern. Und das ist total schön.
Ja. Und am Schluss zitiert er, oder sagen wir mal so, hat er sich inspirieren lassen von Fame, ne, von David Bowie, wo die Stimme von oben haut. Fame, 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 Fame. Und das machen die da die Streicher auch, ja, ne, dass sie diese Töne abwärts gehen, bis das ganz unten in dem Cello-tiefsten Bereich ankommt.
Ne? Da hat sich wahnsinnig viel dabei. Das war wirklich, das war ein großer Glücksfall mit dem Ohm. Und mach das Licht aus, wenn du gehst. Das war, wie gesagt, von Veto. Das war auch schwierig.
Das war schwierig, ja.
Das war schwierig. Es war eine schwierige Geburt irgendwie. Es war der Rhythmus war, ich spielte diese komische Rhythmusgitarre, du, diese Achtel. Es ging aber, du hattest aber dieses Halftime-Schlagzeug, Richie. Wir haben es ja mal Double-Time versucht. Es ging aber nicht so richtig. Jakob, ne, was hast du da noch gemacht bei dem Stück?
Eine Akustikgitarre spielt. Ich habe versucht, dann eine Solo zu spielen. Ich weiß, dass ich mit diesen krummen Takten, also diesen zwei Zählern mehr, immer am Ende von so einer Melodie oder auch von so einem Zyklus, ich kam damit überhaupt nicht klar. Das war, also Fünfer ging, ne, wie bei As Long As I Love You, aber dieses einmal Eingeschobene, ne, das habe ich in den Kopf nicht reingekriegt.
Das war diese Melodie von Wedding. Ja.
Die Melodie macht total Sinn.
Dann noch nicht.
Achso, in der Wiederholung.
Und das ist ja wie, da brechen sich alle tanzenden Menschen die Füße.
Wenn du die Melodie singst, dann macht das total Sinn.
Natürlich,
da gehst du mit. Wenn du dann aber sozusagen auf die, wenn die Melodie nicht da ist und du dann darauf solieren sollst oder so, dann merkst du, das funktioniert also vor allen Dingen, ich habe ja dann im Freispiel soliert. Also ich habe mir spontan dazu soliert, wie bei anderen Plattenaufnahmen auch, und es ging da nicht. Das hätte ich mir anders überlegen müssen.
Das Problem war, dass es einfach so selten kam. Das war ja nur so episodisch, wenn diese Melodie kam, kam dieser Taktwechsel. Wir sind die Band gewesen, die einen Popsong im Fünfvierteltakt gemacht haben, wie As Long As I Love You und so. Wir haben ja nicht so, dass uns das fremd war. Ne? Also, und das ist wirklich ein sehr poppiger Song. Nein, aber das kam eben immer nur an dieser einen perfiden Stelle. Und da kann man ganz leicht mal raus. Ich hatte auch da meiner Omas Orgel irgendwie, meiner Oma Orgel verwendet, um diese Melodie zu spielen. Dong, da, di, di, da, das war der Glockenton, der Glockensound von der Orgel oder so.
Aber ich finde, es hat einen tollen Text.
Der Text ist großartig. Gut. Das Lied ist auch schön.
Also crazy, ich finde es echt schön. Irgendwie. Ja. Und es ist ein schönes Lied und es funktioniert, also wenn man es jetzt hört, es funktioniert, ja, da geht auch wenn die Melodie kommt, geht die Sonne so ein bisschen auf, ne, die ganze Akkordführung, auch wie der Text dann, macht das Licht aus, wenn du gehst auf die Eins und dann kommt diese Melodie, also das ist ein schönes Arrangement. Und man hat sich halt ein bisschen schwer getan damit, aber das sagt ja nichts darüber, über die Qualität von dem Stück aus, ob man sich schwer tut oder nicht.
Es gibt immer bestimmte Probleme grundsätzlich für die Band, es gibt bestimmte Arten von Grooves, die uns schwer fallen oder wo wir das nicht zusammenkriegen. Also wo zum Beispiel einfach meine Rhythmusgitarre einfach nicht zum Schlagzeug passt oder umgekehrt oder der Bass nicht oder so. Und wir das eigentlich nicht, und wir nicht auseinandergefieselt können, warum das so ist. Das ist das Risiko, was man eingeht, wenn man nicht klassische Rockmusik-Pattern spielt, sondern wenn man denkt, dass jedes Mal sich das wieder neu zusammensetzt. Zu müssen, dann greifen wir noch ab und zu mal daneben. Und im Gegensatz zu damals in der Mond haben wir hier auch nie eine richtige Methode gefunden, das Stück live zu spielen. Wir haben es mal wieder gespielt, ja, neulich. Ja.
Aber es war jetzt nicht so, dass wir sagten, super.
Es kam nicht so, weil live muss es ja auch grooven, weißt du? Auf der Platte ist das irgendwie okay, aber live muss es ja auch richtig grooven. Und das hat irgendwie nicht so richtig, kam nicht so richtig vom Boden hoch, hat man das Gefühl gehabt.
Naja, weil es ist, also ich habe immer das Gefühl, bei dem Stück, wenn man das gespielt hat live, dass man immer sehr viel nachdenken muss, weil man auch immer aufpassen muss, dass man diese Stelle, also es ist, wurde nie so organisch als Stück, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, was jetzt als nächstes kommt. Und es ist immer nicht gut, wenn man ständig drüber nachdenken muss, was in dem Stück jetzt als nächstes passiert. Ja. Weiß nicht. Ja, was haben wir dann? Rein gar nichts.
Rein gar nichts, das muss man schon sagen. Also wenn man sich das überlegt, was hier alles so gemacht wurde, ja, also rein gar nichts mit dieser auch unglaublich langen Pause. Es ist noch rein gar nichts. Und diese ganzen Geschichten, das hat den Leuten auch viel Freude gemacht, live auch. Ne? Dann haben die gerne mit, machen die gerne mit und so. Das ist auch ein Stück, was man jederzeit wieder spielen würde. Also damals Unter Mond, rein gar nichts, geht auch hin, Blaulicht und Zwielicht. Alles Klassiker, die man jederzeit ins Programm aufnehmen kann und spielen kann. Und das ist wie, wenn man nie weg gewesen wäre, oder? Und das ist auch ein ganz außergewöhnliches Stück. Es basiert eigentlich auf dieser Gitarre, die ich da spiele. Der Bass spielt ja diese Halbtonfolge da mit. Na, das ist schon, wir wollen nicht zu nerdig werden, aber das ist schon, das steht schon ganz schön als solitär so da, das Stück. Das hat schon eine ganz eigene Welt. Ebenso Ofen aus Glas, muss man auch mal sagen, ja.
Noch zerbrechlicher,
noch leiser. Also,
noch leiser.
Ja, und der Text extrem, also ein bisschen wie das Cover, so extrem, also fast barock überladen, ne? Also so, kauf dir ein Säckchen voll Blei, bind's an mein Bein und so. Und du spielst da dieses
Takttell macht quasi.
Und das ist auch ja so ein typischer David Young, weil der hat da wirklich alles gezeigt, was er drauf hatte. Das war echt faszinierend, ja. Dave hat gesagt, pass auf, wir machen das so, geh mal rein und spiel mal die Trompete, spielst du die Melodie mit. Und hat die so leise gemacht, also quasi nur das, was aus dem Hallgerät kam, hat da hinten ganz leise reingegangen, musste wirklich mit Kopfhörern hören und das silbert die Stimme so an. Und gibt der Sache so, also er hat sozusagen alle diese ganzen Produktionstricks, ja, also so die er bei Jim Steinman und so, wo er sich das alles, die er auch selber entwickelt hat, hat er einfach alles einfach mal so ganz so eben aus dem Ärmel geschüttelt.
Das war schon echt aufgemacht, drin, ne?
Ja, was man da alles gelernt hat, ist echt unfassbar. Ja. Ne?
Und ich nehme mal an, dieses sechste Stück ist ja dann auch das letzte auf der A-Seite gewesen.
Ja, genau.
Damit ging die A-Seite hin. Und wenn man sich das anguckt, wie sozusagen aus so einem eine Art Abtempo-Stück, entwickelt sich das gerade mit dem fünften und sechsten Stück mit rein gar nichts und Ofen aus Glas, wird es immer leiser, immer zerbrechlicher. Das ist auch ungewöhnlich.
Ja, und das hat Dave damals auch gesagt. Er fing da bei der Platte schon an, dass er bei der Weißes Papier eine große Rolle spielt. Diese ganze Musik hat sehr stark auch was von Filmmusik. Wenn du dem dann so folgst, also dieser Reihenfolge, also wie wenn du durch so einen Film durchgeführt wirst, weißt du, also das könnte alles auch der Soundtrack für einen Film sein, der aber nie gedreht wurde, der auch nicht geschrieben wurde. Also man hat das Gefühl, dass man nicht mit dem Zusammenhang, weil bei Filmmusik ist ja oft auch so, dass es eigentlich, man gar nicht, das kann ja sehr verschieden sein, was da ist. Man hört das aber als Soundtrack und denkt, das passt irgendwie zusammen. Oder zumindest durch den Film passt es zusammen. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier, als wenn da irgendwo so ein roter Faden ist, an dem das alles aufgehängt ist. Man weiß aber gar nicht, worin der besteht. Das weiß ich auch nicht. Also muss ich sagen. Und Ofen aus Glas, der Bass spielt da mit. Ne? Ja, Bass
ist da
drauf. Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, das war schon einfach, wir waren echt in Form, ja, muss man echt mal sagen. Ja, dann kam Waren gut und schön. Das war dann das erste Stück auf der B-Seite. Ne?
Genau, da ist mir beim Hören nochmal aufgefallen, was für eine schöne Melodie Eggy da spielt. Ne? Diese Martin Böttcher, Karl May angehauchte Melodie.
Also heute spielt er selber, haben wir ja so öfter wieder mal gespielt, mit ihm zusammen auch, spielt er dann mit der Trompete immer mit. Das ist so geil. Ja. Und das ist schon ein ganz tolles Stück. Ich finde auch, das ist eines der wenigen Stücke, die uns, also wo man auf so einem Gitarrenriff, auf so einem rein, also nicht ein wenig, es gibt einige, also so Don't You Smile wäre auch so eins zum Beispiel. Aber das ist so ein Stück, wo es auf was auf dem Gitarrenriff wirklich beruht, ja, auf so einer Gitarrenschlaufe sozusagen, so einem Gitarrenloop und was echt gelungen ist, ja. De, 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 de.
Ja, dieser repetitive Moment, den das hat.
Das ist schon geil, ne?
Das ist schon stark. Und ich glaube, dann ist es ja auch so, neben der Melodie von Ecki, die, glaube ich, beim ersten Erscheinen nur kurz angerissen ist und dann wird es ein bisschen länger, wird ja diese Melodie auch nochmal gedoppelt, wenn mich nicht alles täuscht, durch die Trompete oder ein Piano oder eine Orgel, aber ist tatsächlich nochmal gedoppelt worden.
Ich habe das mit der Heimorgel meiner
Oma nochmal. Da ist sie. Genau.
Derselbe Sound wie bei.
Genau, und das ist natürlich auch, das ist irgendwie auch eine coole Sache. Du hast so eine Melodie, die eigentlich sagt, na, ich bin eigentlich Rhythmus hier, ne? Ja. Und plötzlich ist sie auch noch mal eine eigene Melodie kurz, ja? Also.
Ja. Und das Lied ist als einziges, jedenfalls als einer der ganz wenigen Elementstücke überhaupt auf Klick gespielt worden. War und gut und schön.
Ah,
okay. Und da habe ich ganz schön kämpfen müssen, das weiß ich noch.
Ja, das ist eigentlich auch doof bei dem Stück. Also, weißt du, was ich meine? Wir haben es gemacht, weil ich persönlich bin ja wirklich dagegen, außer man will eine Sequenz bauen. Wir haben ja dann später bei 4 Stunden vor Elbe 1 zum Beispiel, wenn man baut eine Sequenz, oder wir hatten das bei Der Mann vom Gericht, dann braucht man den Sequencer zu triggern, brauchst du halt ein gleichmäßiges Tempo, sonst wird das irgendwie komisch, und deshalb macht man das. Aber ich fand das zum Beispiel da auch, das war so ein Notbehelf, ne? Also wir hatten einfach auch Schwierigkeiten, bei dem Stück irgendwie zusammenzukommen.
Ja, hatten wir. Und wir hatten auch jahrelang Schwierigkeiten, das Stück live zu spielen. Wir haben es eigentlich erst in den letzten 2, 3, 4 Jahren haben wir es geschafft, das so zu spielen, dass es entspannt und dass man mit Freude spielt. Aber vorher hatten wir immer das Gefühl, das kommt nicht richtig zusammen. Und ich denke mal, dass das im Studio halt auch so war. Man hat es gespielt und hat gemerkt, Klick ist dann so eine Lösung gewesen, wie man alles zusammenhält, weil dann spielt man.
Live habe ich das auch nicht gern gespielt, muss ich sagen, nicht gern gesungen, weil bei dem Stück, vielleicht aufgrund dieser Probleme, alle mal ziemlich reingehauen haben. Und das Register der Stimme ist relativ tief. Ja. Das heißt, die dringt nicht wirklich durch. Die musste dann wahnsinnig doll aufdrehen. Das ist irgendwie doof. Also wir haben das neulich einmal gemacht bei diesem Weißes Papier Gedächtniskonzert. Da irgendwie, wo war das denn? Leverkusen oder? Nee, Düsseldorf. Zack. Und da haben wir das gespielt, dann haben wir das leise gespielt. Und dann ging das plötzlich. War es viel besser, wenn alle so relaxed spielen. Wir waren damals oft noch nicht relaxed genug. Wir haben so viel reingehauen. Ne?
Also bei der beim letzten Podcast, wo wir über die Crime Pace sprachen, und du sagtest noch so, ich habe mich entsprechend mit dem Gesang reingehangen und ich sagte dann, naja, alle haben sich natürlich alle haben Vollgas genommen. Und Richard sagte ganz richtig, das hat auch diesen kräftigen Sound ergeben, aber das hier ist die Platte, wo Platz gelassen wird. Also wo eine Dynamik da ist, da singt jetzt jemand, man geht runter, im Arrangement räumt man Plätze ein. Was passiert hier eigentlich gerade und was muss ich machen, damit das zur Geltung kommt, ne, innerhalb von so einem Stück? Ne? Ja.
Kein Schwein auf den. Nee, wieder ein Tag. Wieder ein Tag. Wieder ein Tag. Sehr ungewöhnlich. Sprechgesang. Ne? Nur im Refrain wird ein bisschen Melodie gesungen, ansonsten Sprechgesang. Auch eine ganz knarzige Stimme habe ich da. Weil ich mit Sprechgesang überhaupt keine Erfahrung hatte, habe ich da so eine relativ versucht, sehr nüchtern und sehr kalt das zu machen. Es ist, aber das hat was. Ich finde das irgendwie. Hat was. Und das ist ein total tolles Stück. Das kam von dir, Richard, ne? Das weiß ich noch. Ja. Auch mit diesem ganzen Refrain, diesem ganzen Ding. Und das war irgendwie. Das war auch so ein ganz besonderer Moment, als wir das dann so machten. Mit dieser Melodie auch, ne? Die, da, 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 die, da, da, da. Da hat dann der Orm den die Streicher nochmal da so reingebracht und so. Das war ist schon sehr stark.
Und das ist
diese beiden Gitarren.
5 Minuten 55, sehr, sehr langes Stück. Und dieses Ausufernde, was das hat, diese Zeit, die man so, Don't You Ever Come Back, ja, sowas Ausufern, aber das für ein Stück, was so ruhig ist, Moonlight. Ja, also wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und entsprechend ist ja, deswegen ist der Gesang auch von seiner Charakteristik her genau richtig, weil er sich halt auch dieses Zurückgenommen, diese Zeit, die er sich nimmt, kein Sänger, der singt und es so, sagen wir mal, an den Mann bringen muss, sondern jemand, der alle Zeit der Welt hat. Und das ist ja auch so, du hättest ja, das war ja so konstruiert, dass du hättest ja auch Textzeilen auslassen können und später bringen können, weil wir immer diese Akkordfolge, immer diese kleine Melodie, die in den Akkorden
ist. Habe ich dann auch live oft gemacht.
Genau, hast du dann oft gemacht. Und dann gibst du ein Signal im Text und dann kommt eine Melodie und dann weiß man, jetzt kommt's, also dieses Freie, was das Stück hat.
Ja, genau, das, was man den Leuten gar nicht sagen möchte, aber tatsächlich ist ja wirklich so, dass wir generell live viel mit solchen Signalen arbeiten. Ne? Man weiß gar nicht mehr, wie lang ist jetzt diese instrumentale Pause da, aber egal, wenn der wieder das und das macht, dann geht's wieder los. Also ein gutes Beispiel, später zum Beispiel sowas wie So wie du und solche Lieder, ne? Wo man es einfach laufen lässt und irgendwann fängt er dann wieder an zu singen oder so. Ja.
Dann, schöne Trompete am Ende.
Ist da eine Trompete?
Ja, da spielst du so eine kleine Melodie.
Ah, ja, die ist schön. Ja, das stimmt. Ja, die ist gut, ja.
Dann, was ich vorhin erzählte, Richard Besen und dann diese, also auch das erste Mal Feedbacks, nicht nach dem Motto, hier, jetzt komme ich, sondern eine Textur damit erzeugen. Also,
da merkt man wirklich, dass diese Platte hat wirklich den Grundstein für alles gelegt, was wir danach gemacht haben. Ja. Im Guten. Wir haben auch danach auch viel Mist gebaut, aber im Guten haben wir hier für alles den Grundstein gelegt. Also das gibt's, da haben wir angefangen, uns im Grunde genommen ein Referenzsystem aufzubauen für später, wo man sagte, dieses Stück, das stelle ich mir so ähnlich vor wie rein gar nichts oder so, sondern ganz leise machen oder so. Ne? So. Nicht, dass es dann so geworden wäre wie rein gar nichts, weil das können wir dann auch wieder nicht, aber man hat eine Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Genau, das hatten wir vorher tatsächlich nicht. Ne? Wir hatten, das waren keine Referenzen, die Stücke.
Fing bei jedem Stück wieder von vorne an. Ja. Aber weil wir hier auch alle, glaube ich, sehr glücklich waren mit dem, was dabei rausgekommen ist. Die Platte kam wirklich bei der Band auch insgesamt gut an und eben auch total zurecht. Da hatte niemand was dagegen, gegen diese Platte von uns, oder?
Nee.
Wie war das für dich, als du danach...
das war eine schöne Platte. Also das war auch, ich glaube, auch der Umstand, dass ich das nicht, also ich als tatsächlich als Bereicherung empfunden habe. Ich habe ja ganz viel, also da hat ja auch Dave angefangen, Ideen für die Gitarre zu formulieren, hat selber Sachen auch gemacht und da fing es auch an, dass ich wirklich, genau, und das habe ich mir auch alles abgeguckt. Also diese Texturen, diese Arpeggio-Sachen, die er macht, die Art, wie eine Melodieführung bei ihm ist, wie er sich die Sachen, das waren, und dann halt die verschiedenen Rollen, die man, also vorher hatte ich ja nur eine Rolle im Grunde genommen und plötzlich hatte ich verschiedenste Rollen und das ist, habe ich überhaupt nicht als Limitierung begriffen, sondern eigentlich als eine Bereicherung im so handwerklich.
Ja, das haben, glaube ich, alle dann auch als letztendlich war es für die Band insgesamt auch eine Befreiung, dass man auch eben das Gefühl hatte, man ist auch einfach als Band auch wirklich gefestigt. Also es ist nicht so, dass man darum kämpfen muss, wer man eigentlich ist. Darf ich ja eigentlich überhaupt Rhythmusgitarre spielen oder warum ist mein Schlagzeug so leise? So ein Problem hatten wir da nicht mehr irgendwie, weil diese Songs, ich meine, das ist ein furchtbares Wort, ich sag's einfach, weil irgendwie sowas Ganzheitliches hatten in der Herangehensweise. Also wir hatten in der Produktion, das war wirklich brillant. Also kein Schwein auf dem Tisch.
Großartig.
Ja, ein gutes Stück. Ja. Irgendwie, also hat durchaus dieses Brecht-Weil, auch Brettelbühnen-Charme so ein bisschen, ne? Auch so ein bisschen geholzt, muss ich sagen. Hinten draus habe ich lange vergessen gehabt, habe ich vorhin nochmal gehört.
Tolles
Outro. Ganz irrer, schräger, wird alles immer schräger und schräger. Und dann spielt die Trompete dieses komische Solo und dann spielen die anderen auch so komische dazu,
Sachen. Genau, da hat Dave auch was gemacht, was er bei Ofen aus Glas mit deiner Trompete gemacht hat, mit meiner Gitarre. Da hat er gesagt, ja, spiel mal so krude Riffs da rein, einfach so ein bisschen schräg. Und dann hat er die so ausgedünnt vom Sound und hat die ganz leise da irgendwie reingelegt. Und die Orgel von Kurt, die steady immer, der also ganz statisch bleibt, ne?
Ja.
Die hält das so zusammen mit dieser Arpeggio-Gitarre und dann hinten raus diese ganzen kruden Sound, links und rechts fliegt dir das so in die Ohren.
Das ist wirklich ein Meisterstück vom Produzenten. Und aber, was ich sagen muss, ich habe das Stück dann später nicht mehr so gern gesungen, weil ich den Text nicht so gern mochte. Aus zwei Gründen. Einmal, diese Paarreime sind im Deutschen die Pest. Ne? Kopf gewaschen, gespült, Laken zerwühlt, Dings gespült, weißt du? Also diese klassischen Knittelverse, also wie man sie, was ich von Wallensteins Lager von Schiller kennt oder so, das ist einfach so, Goethe bereitet spielt nach Winters mit seinem Kind, Dennis Schäck hat mal gesagt, ja, wenn Sie das nicht gut finden, Knittelverse, wer soll denn dann Ihr Dichter sein? Da fiel mir ein, der Einzige, der mir einfällt, wo das eben auch anders, und wo ich als Vorbild hatte, war tatsächlich Bertolt Brecht. Aber der hat sowas auch ganz gerne mal gemacht. Aber da hatte das natürlich so eine sarkastische, so eine satirische Form. Und das ist hier ein bisschen komisch, weil der Song hat auch sowas Moralinsaures in der, ne? Also sowas Konsumkritisches, sowas Gesellschafts.
Aber Sven, da bist du schon sehr streng mit dir, weil ich finde, dass der, also allein dieses der Begriff des kein Schwein auf dem Tisch. Ne? Also du verdrehst in diesen ganzen Strom, den ganzen Text, du drehst die Begriffe und Metaphern in einer Art und Weise, dass sie halt sich genau davon, von dem, was wir eben gesagt haben, die Moralinsauren, nämlich lösen und sich selbst natürlich auch ein bisschen vorführen und ein Augenzwinkern, auch wenn die Emphase da ist beim Sänger, ne, der mit Kraft es singt. Also ich habe das nie als so eng gesehen.
Ja, was ich dann doch gut fand, war dieses einer wie wir gut, nicht wahr, sage ich ja.
Das ist aber damit ist am Ende toll. Löst es ja wieder auf. Ja, also und da läuft es ja im Grunde genommen.
Ja, wie gesagt, aber haben wir öfter mal überlegt, ob wir das live wieder aufnehmen. Ja. Dann haben wir das ein, zwei Mal gespielt. Da habe ich immer gemerkt, so, oh, es ist irgendwie Arbeit. Also,
ja, weißt gut, du, so, das soll es ja auch nicht sein.
Ist mir irgendwie nicht zweideutig genug. Egal. Ja. 4 Stunden vor Elbe 1. Ja. Das Jahrhundertstück irgendwie.
Richards Meisterstück.
Absolut. Übrigens, das erste Stück, es gibt hier zwei, zu dem zweiten kommen wir danach, wo der Richard Papik Mundharmonika spielt. Ja. In der Geschichte von Element of Crime. Oder hast du vorher schon mal irgendwo Mundharmonika gespielt? Nee,
habe ich nicht.
Außer, wenn ich mich richtig erinnere, bei einer Coverversion, da kommen wir aber bei der Fremden Feder dann dazu, damals in Bremen bei Lothar Gärtner in dem Studio, da haben wir dieses
Motorcycle-Song.
Genau,
nee, da hast du die Mundharmonika gespielt. Das war so eine kleine mit 4 Tönen. Ja, die haben wir bei Dings im Studio gefunden.
Shit, dann war ich das.
Und genau.
Dann ist das erste Stück, wo du
die das Mundharmonika ist das erste, spielst. Ja. Das ist auch so entwickelt worden von mir, also auf einer Vierspur zu Hause. Mein Vater war Seemann gewesen, ich hatte jahrelang zu dem keinen Kontakt gehabt und wenn, dann einen sehr kritischen und dann hatten wir auf einmal ein langes Telefongespräch und nach diesem Telefongespräch, das hat mich irgendwie inspiriert, mich hinzusetzen und ich habe einfach stundenlang diese Mundharmonika zu Hause, weil ich dieses Gespräch irgendwie verarbeiten musste, hat mir diese Mundharmonika geholfen und dann kam ich auf diesen Lick und dachte, das nehme ich jetzt mal schön auf kurz, wer weiß, was passiert. Und dann habe ich das mit dem Vierspurkassett hier aufgenommen, alle 4 Spuren mit verschiedenen Mundharmonika-Teilen.
Ja, aber die Gitarre hast du dann ja auch noch entwickelt. Also das kam ja alles von, die kam ja quasi sozusagen ready-made, ja, ohne Text. Ohne Gesang und ohne Text, aber alles andere war ja einfach da. Also im Grunde genommen die Melodie ja auch schon. Also die singe ich ja auch nicht. Im Grunde genommen singe ich ja auch nur die Melodie. Aber das ist echt irre, weil man das auch hörte und wusste sofort, das geht um Seefahrt. Da gab es überhaupt keine Debatte. Weißt du, was ich meine? Da war irgendwie so, könnte das vielleicht auch ein Antikriegssong sein? Nein, das geht um Seefahrt. Ja, das war irgendwie toll.
Und die Instrumentierung, das ist halt der Trick bei dem Stück. Ja. Das ist halt nicht ein Akkordeon und eine Gitarre, und ein Bass ist oder eine Tuba oder so und dann singt man das dann. Sondern
so wie das Akkordeon das Klavier des armen Mannes ist natürlich die Mundharmonika das Akkordeon des ganz armen Mannes.
Also das stimmt, aber ja in einem Kontext von einer Rhythmusmaschine, von Samples, von Maschinenraum, also der Kontext war ja, das ist ein Schiff, ja, aber wir sind im Maschinenraum.
E la nave va. Weißt du, das hat sowas Fellini-mäßiges. Ja, ne? Ja, und das hat ja der Kurt gemacht. Ne? Kurt hatte die Samples.
Genau.
Ein so tiefen, ein Zischen, genau. Ein klapperndes Ölkännchen.
Dave hat gesagt, ich möchte von dir, das war alles Dave, ich möchte von dir, Kurt, dass du mir jetzt deine ganzen Maschinen sagst, ich möchte eine große Schiffsmaschine bauen. Und dann hat Dave noch gesagt, und das ist auch so ein typisches Dave Young-Ding, wo man selber nicht rum will, pass mal auf, ist alles schön und gut, aber was wir jetzt noch brauchen, ist irgendeine Maschine, die ganze Zeit so ganz leise tuckert. Also einfach nur so rauscht. Sagt er, weil das ist mir sonst nicht zusammengebunden. Und dann hat er kurz so einen Sound, hat er gesagt, ich habe einmal den Motor aufgenommen von der Fähre zwischen Hongkong und Macau, weil Kurt war ja groß viel in Asien unterwegs als elektronischer Musiker und so beim Goethe-Institut auch, aber auch so einfach ein Weltstar ja auf seine Weise. Und hat er gesagt, das ist die Fähre zwischen Hongkong und Macau. Dieses ist ganz hinten drin irgendwie, ne? Das ist schon geil.
Ja, und am Schluss hat Dave das, was er mit der Trompete gemacht hat,
mit
bei Ofen aus Glas und meiner Gitarre bei Kein Schwein auf dem Tisch mit Ecki auch nochmal gemacht, dass er gesagt, Ecki, stell dich mal hinten rein und spiel Akkordeon. Und Ecki dann, ja, aber zu was spiel einfach? Und dann hat Ecki gespielt, das Band lief. Ecki hat nicht gehört, zu was er spielt. Und das ist das Akkordeon, was hinten so komisch
ja, auftaucht. Also und das Bild war, dass das Schiff fährt.
Genau, fährt und dann kam diese der ganz anderer Rhythmus.
Collage, fährt das Schiff an jemandem vorbei,
der am Seil steht. Das ist sozusagen diese Referenz für einen Moment an die ursprüngliche Idee eines Seemannsliedes.
Ja, aber das ist so ein typisch, auch das ist ein typischer David Young. Ja,
absolut.
Also so ein ganz, ganz typisches Ding. Was er übrigens auch schon gemacht hatte mit dieser Art von Nebengeräusch, das war bei 405. Live, weiß ich noch genau, da hatte er gesagt, da ist so viel Tape-Hiss, also so viel Tape-Rauschen, weil wir so leise gespielt haben, das müssen wir irgendwie schöner machen. Tape-Rauschen ist zwar nicht schlecht, aber das ist nicht schön genug.
Eine ganz hohe Note, ne?
Da hat ja den Kurt Dahlke so eine ganz hohe Note auf der Hammond-Orgel spielen lassen, ja. die er dann ganz zart in dieses Tape-Noise reingemacht hat. Das war schon echt irre, ja. Und Theo spielt die Klarinette.
Genau.
Hinten, diese Melodie, das macht er ja heute auch wieder, wenn wir mit ihm live auftreten, spielt Leo. Ich habe die zwischendurch, als Theo mal die ganzen Jahre nicht dabei war, live mit der Trompete gespielt. Mhm. Das Stück haben wir ja eigentlich fast immer gespielt. Wenn wir es nicht gespielt haben, gab es heftige Proteste von allen Seiten eigentlich. Ja.
Schöne Geschichte am Rande noch. Der Mann von der Plattenfirma, Tim Renner, kam vorbei. Und er musste sich stundenlang anhören, wie wir diesen Groove zusammengebaut haben. Und er hörte immer nur...
Das war lustig.
Und er wurde schon langsam unruhig und wollte auch mal ein bisschen Musik hören. Ich weiß gar
nicht, ob es noch dazu kam, dass man noch was anderes hört. Aber es war wirklich anderthalb Stunden.
Boom. Genau. Dann eben dieses, hast du nicht noch so ein Motorengeräusch hier hinten drin und so. Also so totaler Kram, ja. Das war schon geil, ja. Aber das war wirklich ein ganz glücklicher Moment und ganz, also das hat auch die Platte so abgerundet, ja, muss man echt mal sagen. Also diese ganzen Stücke, jedes einzelne Stück hat einfach so großartige Sachen. Das ist die weißes Papier, die danach kam, ist ja die Platte, die so als die große Platte gilt. Aber meiner Ansicht nach ist das hier ist die Platte irgendwie, finde ich. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so die Platte, mit der alles richtig begann.
Also ja, auf der weißes Papier ist halt auch ein Stück, was halt einfach nicht so wahnsinnig gut funktioniert.
Ja gut, hier, aber das kann ja immer mal passieren.
Ja, aber hier ist halt kein Stück, was nicht funktioniert. Hier ist das alles stimmig.
Aber das ist ganz gut, das hast du die Leute schon gespannt gemerkt für die nächsten Podcasts, welches wohl das Stück ist bei der weißes Papier, das nicht so gut funktioniert.
Kannst du schon verraten, das ist ein Stück, was ich angebracht habe.
Ja, okay. Such nach dem Stück mit dem Gitarrenloop. Such nach dem Stück mit dem Gitarrenloop, dann weißt du Bescheid. Ja, aber dann haben wir ja noch ein Stück, nämlich Carla. Da habe ich noch eine gute Geschichte zu. Carla ist Instrumental. Ja, genau. Und da spielt Veto Klavier, das ganze Stück hat er sich ausgedacht, die Melodie war von ihm, alles war von ihm, er spielt auch das Klavier. Richard, du spielst auch nur mit einer Hand Schlagzeug.
Genau, weil ich auch noch eine Mundharmonika habe.
Weil du mit der anderen Hand nämlich eine Mundharmonika spielst. Ja. Also wie jemand, der eine Stulle isst beim Schlagzeugspiel, hast du sozusagen diese Mundharmonika vom Mund gehabt. Und gespielt, das haben wir live eingespielt.
Ich glaube, das war auch wieder Dave, der ganz schlau gesagt hat, das Stück ist nicht wie die anderen. Also geben wir ihm auch etwas, was es zum einen deutlich macht und trotzdem, dadurch wird es reinpassen. Und das ist ja dann auch so gewesen.
Und du hast dir einen kleinen Amp genommen und sehr leise gemacht. Und er hat einfach nur zwei Mikrofone. Er hat auch nicht die einzelnen mikrofoniert. Ja. Wie man es ja bei
nur Stereo
hat, sondern nur ein Stereo bekommen. Wie so ein Kunstkopf hat er das aufgebaut. Wie zwei Ohren praktisch, die der Band gegenüber sind. Und hat dann gesagt, pass auf, du bist ein bisschen zu laut jetzt. Geh du mal weiter weg, Sven. Geh weiter nach hinten. Also einfach durch den Abstand sozusagen.
Wie man früher aufgenommen hat. Ne?
Ja, und wie man so Louis Armstrong und die Hot Five, so muss das gewesen sein. Und in den 20er Jahren, aber eben Kunstkopf auch so als Referenz. Also wenn du das Stück auf dem Kopfhörer hörst, das kann ich jedem nur empfehlen, mal auf dem Kopfhörer zu hören. Du hast wirklich das Gefühl, du stehst in dem Raum, wo die spielen. Ja. Und du weißt ganz genau, wo wer ist. Rechts, links, hinten, vorne. Das merkst du. Das ist ganz, ganz toll. Du bist mit geschlossenen Augen in dem Raum, wo es gespielt wird. Und das ist halt absolut live und nichts anderes. Und die gute Geschichte ist, ich habe diese Jungs von Anne-Mai Kantereit kennengelernt, die ja genau, deren Eltern ja ungefähr so alt sind wie wir. Also der Henning, ja, der fiese Typ, sagt zu mir, du, ich finde eure Musik, mein Vater ist ganz großer Fan von euch, ich finde eure Musik auch nicht schlecht, aber mein absolutes Lieblingsstück von euch, sagt er mir, dem Sänger, ja, mein absolutes Lieblingsstück von euch ist Carla. Die anderen beiden, ja, Carla, das ist echt geil. Ich dachte, ja, wie geil ist das? Das Stück von dem Typen, der schon seit 25 Jahren nicht mehr dabei ist und ein Stück, bei dem ich nicht sicher
weiß. Und ein Stück, was wir nie live gespielt haben.
Ja, ich glaube, die wollten mich einfach, ich weiß nicht,
sagen,
ja,
das
war irgendwie, ja, aber irgendwie war es auch geil. Also irgendwie, vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht wirklich, hat sie das am meisten geflasht, warum denn auch nicht? Das Stück ist genauso gültig wie alle anderen, auch wenn es nur, wenn es nicht gesungen wird, aber das ist schon...
Ziemlicher Frechdachs, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch, aber irgendwie geil. Also so muss man ja auch sein in dem Alter, und wenn man gerade eine mega Rockstar geworden ist, ist doch geil. Das sagt man, der ist besser als Schleimerei. Und aber dann war das die Platte. Und das Interessante war, die kam also nun raus. Wir hielten den Namen bei, Element of Crime, wir brachten sie raus. Und sie kam im August. Ende August 1991 raus. und ging im Weihnachtsgeschäft dann unter. Das war nämlich die Wahrheit. Ich weiß nämlich, ich kann euch nämlich genau sagen, wie das war. Ich habe es damals ja als so Pseudomanager mitbekommen. Die war überall ausverkauft und man kriegte die nicht mehr. Weil damals war das nur wieder, im Gegensatz zum Buchhandel, war der Plattenhandel so organisiert, wenn die, was die einmal bestellt hatten, hatten die bestellt. Und wenn das weg war,
dann musste nachgepresst werden.
Dann mussten die nachbestellen. Das konnte ein, zwei Wochen dauern. Du konntest nicht einmal was bestellen und am nächsten Tag ist das da, wie beim Buchgeschäft. Das war ja immer schon so. Das war ganz toll. Sondern das dauert, aber ich weiß nicht, wann ich das wieder reinkriege. Wenn das nächste Mal der Vertreter kommen, so um diesen Dreh rum. Und da dann das Weihnachtsgeschäft begann, so Mitte November, Ende November, war es eh so, dass sie dann, was weiß ich, sich die Tina Turner Platten und so nachbestellt haben und dann war dafür auch gar kein Platz mehr im Regal. Also das war, dass diese Platte hat durchaus auch unter dem Charakter dieses Musikgeschäfts damals auch gelitten. Ne? Also das mal auch zum Thema Plattenläden. Natürlich haben wir alle die Plattenläden geliebt und die Indie-Läden hatten auch oft, weil die auch diese von diesen Großhändlern bezogen, hatten die oft auch noch. Aber die großen Plattenläden und Ketten und
da
so,
ja drin sein.
Die hatten das nämlich dann einfach nicht mehr, weil die hatten das noch nicht mehr disponiert und dann muss ich mal mit dem Disponenten reden und mal muss man gucken, was nächste Woche ist oder so.
Aber wir haben, ich glaube, wir haben 20.000?
Ja, wir haben knapp 20.000 verkauft, aber ich war ein bisschen verzweifelt. Ich kann jetzt mal ein Geständnis machen. Soll ich mal ein Geständnis machen? Etwas, was ihr noch nie gehört habt, was ihr noch nie wusstet. Ich hatte mir damals, ich war total entsetzt, weil ich fand die Platte so toll und dachte, wenn man sowas hinlegt und das verkauft sich nur 20.000 Mal, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht mal, weil da verdient man ja nichts, wenn man zu viert, muss ich vielleicht mal eine Soloplatte machen. Und ging zu dem Typen von der Plattenfirma, der war gerade in Berlin, im Hotel Askanischer Hof, und sagte, Renner, was hältst du davon, wenn ich meine Soloplatte mache? Und sagte, nee, das ist nicht. Du machst Element of Crime, wenn du eine Soloplatte machst, ist die Band kaputt. Und das war eine gute Tat von ihm, muss ich mal sagen. Das war echt schlau. Ja, das bringt nichts, hat er gesagt. Das ist echt Quatsch, weil dann die Band ist gut und die Platte ist gut und das ist, und jetzt haben wir euch gerade so weit bekommen, dass es wenigstens ein bisschen aufwärts geht und jetzt fängst du nicht mit so einem Scheiß an. Und das fand ich irgendwie gut. Also das finde ich jedenfalls heute gut. Damals dachte ich so, naja, im Grunde war ich erleichtert. Also weil ich wollte natürlich eigentlich lieber mit der Band weitermachen. Ich hatte bloß irgendwie gedacht, Scheiße, jetzt bin ich auch schon 30 und was wird denn jetzt, also diese typische 30-Panne, jetzt bin ich 30, was wird denn aus mir und so. Ich hatte meinen Job aufgegeben, Jahr vor Jahr. Und hatte überhaupt kein Geld. Also ich war so, weißt du, wenn jetzt mal irgendwie was passiert, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Ich war so völlig so ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Und da hat er mich vor bewahrt. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Das ist doch legitim. Also ist legitim. Sie sind ja, ich meine, hallo.
Ja, aber heute schäme ich mich ein bisschen dafür,
gut,
weil ich euch das auch nie gesagt habe.
Kennst du nicht diesen Satz, Psyche kennt keine Moral?
Nö.
Also, ja, ist so. Psyche kennt keine Moral. Psyche formuliert sich. Also die Ängste, all diese Sachen. Das ist alles legitim. Das ist, was man ist. Und klar denkt man, genauso wie man sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich steige aus. Das ist mir alles zu anstrengend.
Ja,
oder
man hat ja auch noch ein Über-Ich. Das muss ja auch noch irgendwie was zu sagen haben. Das heißt, man hat mein Über-Ich mal kurz versagt. Also
finde ich aber groß, das Geständnis jetzt, muss ich sagen.
Ja, darf ich eben sagen, diesen großen Moment kann ich diesen Podcast gerade am Ende, weil die durchhören. Aber wie viele Leute das vielleicht ganz durchhören? Ich hoffe, viele, die das getan haben, haben mich jetzt nicht nochmal was eingeschenkt hier. Dann, was ich auch noch sagen will, wir sind bei Alfred Biolek aufgetreten. Jo. Im Fernsehen, live. Wir durften live spielen. Ich habe den ganzen, auch so eine peinliche Sache, ich habe ganz viel Kölsch getrunken. Da kam immer einer mit so einem Tablett mit Kölsch vorbei. Ja,
das hat für den Trompetenansatz war das nicht
das
so.
Das ging das erste Mal gut. Beim zweiten, ganz am Ende vom Lied, habe ich allerdings die hohen Töne versaut. Aber ich fand es nicht so schlimm. Aber der Typ von der Plattenfirma war total außer sich. Hat er später noch ein Riesending draus gemacht. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir da große Stars geworden, wären Hit geworden. Das ist totaler Quatsch.
Unglaublicher Mist.
Also totaler Unsinn. Also wie sollte das denn ein Hit werden? Entschuldigung mal.
Das
also,
war einfach damals schon so, dass die Musik, und das hat sie ja bis heute, auch immer was einen bestimmten Teil von Leuten anspricht.
Ja, natürlich,
und andere nicht. Das ist heute nicht anders als 91.
Vor allen Dingen ist es auch totaler Quatsch, weil natürlich die meisten Leute, meine Mutter, so, wieso, was war denn? Ich habe mich angerufen, das war aber schön im Fernsehen, sag ich, ja, hinten habe ich mich verspielt. Sag ich, wieso, wo das denn? Sie haben einfach gedacht, das ist normal, das muss so sein. Ich meine, sind vier so Freaks, spielen da so eine Musik, ist das halt so. Ja. Ja, aber das war das. Und dann sind wir, da werden wir aber beim nächsten Mal noch drüber sprechen, weil das gehört eigentlich schon zu der Vorbereitung oder zur Vorgeschichte von der Weißes Papier. Wir fingen dann an, auch zum ersten Mal seit langem wieder richtig auch Vorgruppe zu machen. Zum ersten Mal, also eigentlich eine schon alte Band, die also schon seit 6 Jahren gab, 7 Jahren, nochmal losging, um Vorgruppe zu machen. Bei wem soll hier, falls es jemand nicht weiß, noch nicht verraten werden. Das war sehr, sehr interessant. Und weil wir nämlich genau aufgrund dieser Umstands, dass wir merken, wir kommen irgendwie, ne, es ist zwar besser als die letzten Platten, aber wir stoßen gegen so eine gläserne Decke. Die Tournee ist auch nicht so prall gelaufen. In Berlin war das super. Wisst ihr noch?
Ja,
Berlin, diese Kritik in der Taz von René Zucker?
Ja, das war die René Zucker. Aber dann gab es auch diesen einen Moment, das ist, das ist wirklich so ein Moment, den ich, der mir stark in Erinnerung geblieben ist. Das ist bei Rein gar nichts, der erste Refrain, noch Rein gar nichts und dann dieses Psst. Und normalerweise, wenn im Quartier Latin, was so ein Tausender-Saal war, hinten der Tresen, du hörst alles. Ja. Und es war mucksmäuschenstill. Und ich weiß noch, dass ich auf der Bühne stand und dachte, das ist es. Wir haben es geschafft.
Ja, ja, genau.
Wir haben es geschafft, etwas rüberzubringen von der Bühne, was angenommen wird und was bis zu den Tresen hinten, da wo die Leute einschenken, wo das ankommt und Leute, wir schlagen die Leute in diesen Bann. Und das war ein so großer Moment, der, also wo ich so ein Erfolg plötzlich, dass man da. Weil das war ja auch immer die Scheu davor, bloß nicht zu leise und es muss ja mal dieses Krachige, auf wo man herkam. Und dieses Stück war es dann, was mir gesagt hat, ah, na bitte.
Ja, da hat, glaube ich, auch die deutsche Sprache geholfen, ne? weil die Leute gleich wussten, worum es auch geht. Weil
ja, natürlich, so, die hören
dieses,
zu.
Dieses Vermittelte ist dann wirklich unvermittelt, ne? Ja.
Ja, aber das mal in so einem Arrangement, dass du wirst immer leiser und dann die Stimme und dann, ja. und dann hörst du Totenstille. Und ich fand, dass die Kritik von René Zucker, die war im Grunde genommen, mit anderen Worten, die hat was anderes erzählt, aber das war, da habe ich es nochmal wiedergefunden, dass ich dachte, ja, wir sind irgendwo angekommen. Wir wissen jetzt, was wir da machen. Und das Publikum versteht auch, was wir machen. Das ist nicht mehr, hat nicht mehr diese Ambivalenz.
Ja, das war im Grunde genommen die Wiedergeburt der Band. Also weil diese ganzen, alles, der ganze Kampf der ersten 5, 6 Jahre, ne, darin kulminiert, dass man plötzlich wirklich so einen Weg gefunden hatte. Ne? Und der ganz anders war, als man vielleicht am Anfang gedacht hat. Wo man auch merkte, dass es mit dem, was man am Anfang eigentlich gewollt hatte, mal so nicht so viel zu tun hatte, dass es aber eigentlich eher besser war. Also für mich ging es so, das ist ja besser als alles, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Das war schon irre.
Ja, man musste sich scheinbar in der Musik auch nicht wie bei den Platten vorher so anstrengen. Ja. Also wie bei der Live-Platte ja gesagt, alle strengen sich so an live. Ja? Und hier hatten wir Arrangements, die von uns verlangten im Grunde genommen, leise zu werden, auszuweichen, Raum zu geben. Und das hat Erfolg und das hat eine Wirkung gehabt. Und das war, glaube ich, etwas, wo ich dachte, toll, jetzt sind wir angekommen. Das ist es eigentlich. Ja. Dann noch in einem Laden wie Quartier Latin.
Ja, klar.
Ne? Also.
Ja, der war gerade um, hatten sie gerade renoviert. Ne? Deshalb fassen da auch so viele 1000 Leute rein. Ja. Die hatten diese Kinobänke, diese alten Bänke rausgenommen und das irgendwie schick gemacht. Und so. Heute ist das ja der Wintergarten.
Ja, ich habe auch nochmal, wir hatten ja am Anfang, bei den ersten Podcasts sprachen wir auch über Monika Döring, wir sprachen über das Loft, Metropol, der Wunsch immer im Metropol aufzutreten, im Loft richtig aufzutreten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Quartier Latin,
Rainer Kranich,
das ist eigentlich da, wo das war wirklich die Heimat.
Ja.
Und so viel wie auch Monika super und die erste Platte und die hat uns auch immer supportet und Heiner, aber im Quartier ist eigentlich etwas passiert, wo ich sagen würde, das passte zu uns, das war unser Ding.
Ja,
viel mehr als dann doch das Loft.
Bei der Crime Pace hatten wir ja im Loft gespielt. Bei der Live-Aufnahme. Und dann sind wir aber dann wieder ins Quartier gegangen, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach, da gehörten wir hin. Das war irgendwie unsere Gegend. Ich weiß auch nicht, das war unser Laden. Das war ganz toll. Da habe ich aber zum Beispiel auch Leute gesehen wie Sun Ra Orchestra und so. Ich habe da John Lurie gesehen, die Lounge Lizards und so. Ich habe da also auch was man da alles an Konzerten, die Neubauten, alle haben da gespielt. Das war schon geil. Aber was ich noch sagen wollte, wir haben auch tatsächlich, hatten wir eine schlechte Tournee, die ist schlecht gelaufen. Also in Berlin ging das, aber zum Beispiel, ich erinnere mich genau, ich war entsetzt. In der Butch Cup hatten wir bei den Platten davor, bei den englischen Platten eigentlich, die hatten wir immer schon relativ gut voll, bis ausverkauft. Also kurz vor, immer so um die 700, was da reinpasste. Was halt so da reinpasste. Und da hatten wir plötzlich nur noch 350 Leute in der Butch Cup. Weil einfach auch ganz viele Leute abgesprungen sind, weil sie, weil heute denkt man, ja klar, Deutsche, und dann wurde das erfolgreich. So ist es gar nicht gewesen. Viele von den alten Fans haben auch gesagt, nee, auf Deutsch interessiert mich das eigentlich nicht mehr so. Und damit musste man auch leben. In der Schweiz sind wir richtig baden gegangen. In der Schweiz waren wir lange Jahre nicht mehr so populär mit deutschen Texten, also bis Ende der 90er nicht so populär, wie wir mit den englischen Texten gewesen waren. Das muss man echt mal sagen. In Österreich war es anders. In Österreich ist das immer gut gelaufen. Aber das in der Schweiz war es auch ganz schwer. Also wir hatten es auch nicht einfach dadurch. Also es wurde nicht einfach leichter oder so, sondern war eigentlich, fing man ein bisschen auch wieder von vorne an. Aber wie ich auch finde, mit gestärktem Rücken, weil die Platte einfach so, der gab es überhaupt kein Vertun. Die war einfach nur gut, ne? Ja gut, das haben wir jetzt mal alles erzählt. Das ist eine Menge. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, aber lass Richard? Uns das beim nächsten Mal.
Da ja, wir hatten selber Vorgruppen auf dieser Tour. Pachinko Fake mit dem ehemaligen Element of Crime Trommler Uwe Bauer in Bremen und Köln. Und da erinnere ich mich an eine sehr lustige Geschichte. Die Backstage war direkt unter der Bühne in Bremen.
Und, modern ist, ne?
Genau. Und Uwe war ein sehr starker, muskulöser Schlagzeuger. Und mit dem letzten Stück und dem letzten Downbeat trat er so dolle in seine Kick, dass wir saßen unten an dem Tisch und unterhielten uns mit ein paar Gästen, dass die Lampe von der Decke fiel auf den Tisch. Und da habe ich gedacht, ja, so viel zu Dynamik.
Also, Soldat in Conu war eine Vorgruppe.
In Genf und Basel und Bern und Zürich. Ne?
Ja. Genau. Wir haben eine Reise unternommen nach Israel, aber das vielleicht sprengt es den Rahmen. Wir können das beim nächsten Mal.
Ja, wir haben einfach, es gab im Grunde genommen, das war das Interessante, wir hatten diese Platte aufgenommen und wir fuhren nach Israel. Und da waren wir wirklich Stars. Also wir hatten da richtige Hits. Along for You war ein Mega-Hit. Und No God Anymore auch, haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir haben also 3 Club-Gigs dort gemacht, waren insgesamt eine Woche da. Das war dann nach dem Golfkrieg, war im Juni oder so.
Ja, erste Band überhaupt,
also, die also zwischen der Aufnahme und dem Rauskommen dieser Platte. Und das war so ein bisschen traurig, weil wir waren so wahnsinnig beliebt. Und Leute haben sich total gefreut, dass wir spielen und endlich. Und dann sagten die anderen, was macht ihr jetzt? Wir haben gerade eine deutsche Platte aufgenommen. Mhm. Und haben gesagt, oh, da werdet ihr wohl so bald nicht mehr kommen. Neulich waren mal welche da, in Linz. Die kamen extra, die sind nach Wien geflogen, sind nur wegen uns. Sie haben gesagt, hätten das damals verpasst, weil sie in der Armee gewesen wären. Ja. Und habe ich gesagt, Mensch, hättet ihr da vorher was gesagt, hätten wir Along for You gespielt. Man sagt, das wäre es natürlich gewesen. Das war schon geil.
Das war kurios, ja.
Aber das nur am Rand. Also wir sind auch ein bisschen beim das war ganz interessant, das Goethe-Institut wollte das auch nicht unterstützen, dass wir das spielen. Das mussten die alles aus eigener Tasche bezahlen und riskieren, weil sie auch so feige waren, weil sie Angst hatten vor diesen, weil die Deutschen waren nicht gut angesehen, wegen dieser deutsches Gasgeschichte, waren in Israel nicht sonderlich gewogen. Ja.
Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass wir bei der Crime Pace schon Aufnahmen gemacht haben, wo wir Fotoaufnahmen, wo wir Anzüge getragen haben. Das waren diese Session auf dem Friedhof. Und das hat sich für die Fotosession für die damals hinterm Mond auch fortgesetzt. Wir haben Madonna-Fotos gemacht.
Nee, ist nicht Madonna. Du meinst das mit der roten Wand, ne? Mhm. Das ist im Casino gewesen. Das war in der
Görlitzer gegenüber, oder?
Das war in der Wiener Straße, zwischen Olauer und Forsterstraße.
Da, wie gesagt, auch schon mal versucht, ein Jackett zu tragen. Rudolf hatte wirklich tolles Cover gemacht. Also hat da im Grunde genommen auch so einen Stil installiert, der dann auch eine Kontinuität gefunden hat in den Platten später.
Mehrere Cover hintereinander, 4 Cover hat er dann nochmal gemacht.
Genau.
Und die anderen Fotos haben wir auf Rügen gemacht. Wir sind extra nach Rügen gefahren. Mauer war ja offenbar so, war irgendwie Deutschland wiedervereinigt oder was. Wir fuhren also nach Rügen, um da, und das haben wir zum ersten Mal das auch gesehen. So,
ach, mit diesen beschnittenen Bäumen.
Mit diesen Platanen, die alle schon total beschnitten noch waren. Also. War schon stark. Ja gut, okay. Machen wir mal Schluss. Das ist ja schon ziemlich lang jetzt hier. Vielen Dank an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Der nächste Podcast geht dann über die Jahre 92 und 93 und über die Platte
Weißes Papier.
Ja? Tschüss, vielen Dank.
Bis dahin.
Tschüss.
Achtung, Achtung. Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.